Das Just Network ist powered by Shell Kielzeng. Tanken, shoppen, waschen auf höchstem technischen Niveau mit kompetentem Service und besten Preisen. Shell Kielzeng, mitten in Flensburg, direkt an der Förde.
Es geht los, Divinio erzählt paar Anekdoten und hinterher liegt vor Lachen jeder
auf dem Boden.
Er gibt sein Zepter dazu, auch wenn's viele nicht bockt. Und was heute auf dem Plan steht,
das weiß nur der liebe Gott.
Ich wünsche viel Spaß mit dem Meister des gewitzten Worts und herzlich willkommen zu Divinio Talks.
Einen wunderschönen Sonntag, liebe Community, euer Divinio für euch am Podcast Mikrofon. Ja, der Sommer ist verschwunden aus Deutschland, es regnet, ist trüb, ist windig, ist irgendwie Depri-Wetter, ich weiß auch nicht. Eigentlich das perfekte Wetter, liebe Community, um den ganzen Tag vorm Rechner zu sitzen und Diablo zu zocken oder irgendwas anderes zu machen. Was ihr natürlich auch tut an diesem schönen Sonntag, nämlich gerade um meinen Podcast zu hören. Das rechne ich euch hoch an, so, ne? Liebe Leute, wir haben einige Sachen zu besprechen, ja. Das wurde schon lange mal Zeit, dass wir mal darüber reden, ja. Bin gestern Raab geguckt, die Autoball-WM. Ich muss ehrlich sagen, es gibt so ein paar Sachen bei Raab, die gucke ich gerne und ein paar, die hasse ich. Zum Beispiel VOG-WM kann ich überhaupt nicht mir angucken, genauso wie Turmspringen. Stocker geht so, aber dieses Autofußball oder Autoball, wie er es nennt, finde ich immer toll. Und Giovanni Zarella, ja, oder wie ihn auch Experten nennen, Mo Zarella, hat gewonnen im Finale gegen Raab. Raab war ja pissed, weil der so auch so unglaublich ehrgeizig ist. War aber geil, ja, und damit ist Raab jetzt seinen Europameistertitel los und Giovanni Zarella ist jetzt Welt- und Europameister, ist quasi das Spanien unter den Autoballern. War eine nette Sendung, wie ich fand. Ansonsten, liebe Leute, werden wir gleich ein bisschen über Diablo reden, das habt ihr schon erwartet, da gibt's ja viel zu diskutieren, wir werden auch am Freitag in Late Game darüber intensiv sprechen, werde ich gleich was zu sagen. Ansonsten sind ein paar Veranstaltungen, die in nächster Zeit anstehen, werden wir auch drüber diskutieren. Unter anderem ja am Wochenende beginnt ja die Fußball-EM in der Ukraine und Polen. Ja? Wir fangen mal an mit einer Sache, die immer wieder von euch gefragt wird. Und zwar ist ja auch bald das Hurricane-Festival in Schesel. Das heißt, meine schöne, ruhige, nette Stadt Schesel wird dann wieder irgendwie, ich will nicht sagen in Assi-Hand fallen, aber Millionen gefühlt von Jugendlichen werden unsere schöne Stadt überschwemmen, überall hinkacken, ja, in irgendwelche Gärten sich übergeben und ihre Getränke überall liegen lassen. Ja, so schlimm ist es jetzt auch nicht, ja. Das Gute daran ist, dass auch viele von euch beim Hurricane in Schesel zu Gast sind. Zumindest hört man das immer wieder. Und wenn ihr denn sowieso bei mir hier um die Ecke seid, können wir uns eigentlich auch mal treffen. Letztes Jahr war das ja ein bisschen kurzfristig, da haben viele gefragt, irgendwie können wir nicht mal bei dir vorbeikommen und solche Sachen, das ist mir natürlich einfach nicht recht, ist ja klar. Würdet ihr wahrscheinlich auch nicht so toll finden, wenn da irgendjemand plötzlich vor eurer Tür stehen würde, den ihr nicht kennt. Von daher habe ich dann relativ kurzfristig letztes Jahr gesagt, okay, machen wir doch einfach ein Treffen. Treffen wir uns bei Edeka, ja, und da war, glaube ich, nur, wenn mich nicht alles täuscht, der Tobias aus Braunschweig mit seinem Kumpel zu Gast. Da haben wir ein bisschen gequatscht. Also das erste alljährliche Schesel-Hurricane-Community-Treffen war jetzt noch nicht so der Erfolg, sag ich mal, mit zwei Leuten, ja. Aber es gibt ja Gerüchte, dass es dieses Jahr voller werden soll, liebe Leute. So zum Beispiel wie beim McDonald's-Ding, das war schön. In Bremen. Aber ja, das waren ja nur meine 15 Minuten Ruhm. Das wird sicherlich dieses Jahr nicht mehr so voll werden. Aber wie gesagt, also liebe Leute, wenn ihr beim Hurricane in Schesel seid, wann geht's eigentlich los? Ich glaube, in 2-3 Wochen oder so ist das. Dann werde ich noch rechtzeitig einen Termin sagen. Ihr müsst mir noch mal flüstern, wann es euch am besten passen würde. Das Problem ist ja, am Freitag geht ja das Festival schon los. Das heißt, wenn ich jetzt sage, irgendwie, keine Ahnung, Freitagabend oder so, werden viele von euch sagen, nee, das ist blöd, da sind wir noch auf dem Hurricane und so weiter. Ich weiß ja nicht, wann ihr anreist. Ich glaube, dass viele erst Freitag anreisen. Von daher müssen wir mal sagen, ob euch Donnerstagabend besser passen würde oder vielleicht Freitagabend. Schreibt mal in die Comments, was euch so besser passen würde, wenn ihr sowieso da seid. Ich richte mich dann nach euch. Dann würde ich sagen, da gibt es natürlich einige Geheimtipps in Schesel, wo man vernünftig essen kann oder nur sitzen und so weiter. Wir haben zum Beispiel einen schönen Italiener. Der ist so in 10 Minuten, würde ich sagen, oder das ist 15 sein, zu Fuß vom Bahnhof erreichbar. Ansonsten ist es immer so, dass natürlich die ganzen Lokale und so weiter da sehr überfüllt sind zu der Zeit. Von daher sollten wir da ein kleines bisschen weiter rausgehen. Ja, also, das habe ich auf jeden Fall nicht vergessen, liebe Leute. Braucht ihr keine Angst haben, wir machen das. Ja, in 2-3 Wochen geht's los. Ich werde rechtzeitig dann irgendwie einen Termin und eine Zeit sagen, wann wir uns dann treffen. Dann können wir schön zusammen anstoßen und über die alten Zeiten reden. Ja, das wird schön. War in Bremen ja auch so, war super. Gut, ja, also das erstmal abgehakt. Dann, liebe Leute, hatte ich diese Nacht wieder einen ganz komischen Traum. Scheinbar ist es so, dass euch meine Ausführungen letztes Mal schon ein bisschen motiviert haben. Viele von euch haben mir Mails geschrieben, so von wegen, ja, und haben versucht, meinen Traum zu analysieren. Da waren ganz lustige Ideen dabei irgendwie, ja, so von wegen, ich hätte ja nicht unbedingt direkt Lust, in die USA zu gehen, sondern ich würde mir aufgrund des Traumes eventuell Veränderungen wünschen. Ganz spannende Theorien dabei. Danke nochmal dafür, liebe Community. Ansonsten, ja, Träume sind allgemein eine spannende Sache. Es haben ja auch viele, sagen wir mal, Leute, die in dem wissenschaftlichen Bereich da aktiv sind, die, keine Ahnung, Ärzte oder Psychologen oder was weiß ich sind, mir Mails geschrieben, so von wegen, die Träume wären ein Tor zur Seele, wo wir quasi das Erlebte jeden Tag verarbeiten würden in der einen oder anderen Form. Also quasi so ein seelischer Katalysator könnte man es nennen. Auch eine interessante Theorie, obwohl das ist, glaube ich, gar keine Theorie. Ich glaube, das ist erwiesen, dass es das ist, oder? Ja, ansonsten hatte ich heute, ich weiß, interessiert euch wahrscheinlich nicht, um mir meine Träume erzählt zu bekommen, aber ich habe letzte Nacht geträumt, ich weiß auch nicht warum, ihr hört gerade im Hintergrund, dass Figo versucht, sich Zutritt zu verschaffen, dass, ganz komisch, ich habe geträumt, dass den Effenbergs, haben die eigentlich Kinder zusammen? Ich glaube nicht, ne? Ich habe geträumt, dass in Effenbergs ein Kind entführt wurde. Ja, diese Pause ist gewollt, liebe Community. Komischer Traum. Und als ich aufwachte, war mein erster Gedanke, Moment mal, die haben doch gar keine Kinder zusammen. Der Effenberg hat doch von der anderen dicken Blonden irgendwie eine Menge Kinder. Also wenn in nächster Zeit Herrn Effenberg ein Kind entführt werden wird, dann wisst ihr, irgendwie Krömer hat das vorhergesehen. Und dann hatte ich noch was anderes Komisches. Ich bin aufgewacht und habe gesagt, Peters Parker. Manchmal denke ich auch, ich bin völlig geisteskrank. Aber das ist eine andere Geschichte. Peters Parker. Was? Ich meine, das ist ja Peter Parker, Spider-Man, keine Frage. Aber was hat das jetzt? Warum stehe ich auf und sage, Peters Parker? Der Knüller, liebe Community, war übrigens meine Frau gestern. Meine Frau ist nämlich Schlafwandlerin, beziehungsweise die hat immer so Anfälle, dass sie mitten in der Nacht aufwacht und irgendwelches wirres Zeug labert. Letzte Nacht wachte sie auf, guckte mich an. Wie? Das ist immer so, irgendwie, als wäre ich ein Außerirdischer. Ich so, alles klar, als Roger in Kambodscha. Wo denn meine Sachen wären? Ja, da, wo sie immer sind, in meinem Schrank wahrscheinlich oder je nachdem. Ja, ob ich die jetzt aus London endlich mal zurückbekommen würde. Ihr wisst ja, meine Frau war ja eine Woche in London. Nee, wahrscheinlich nicht. So, und jetzt schlaf weiter und nerv mich nicht. So. Ja, nee, aber sie müsste das ja vorher noch klären mit London, ne? Weil, ne, könnte ja und so weiter. Also, es ist immer faszinierend. Ja, ist immer lustig. Ich habe viel Spaß, sage ich euch, liebe Community. Also, Peters Parker, was kann das denn bedeuten? Naja, ich werde es noch rauskriegen, liebe Community. Vielleicht habt ihr auch bescheuerte Träume, über die wir alle zusammen lachen können. Schreibt mir Mails, liebe Leute. Ansonsten, liebe Leute, möchte ich euch nochmal empfehlen. Habe ich das schon gesagt? Nee, habe ich nur auf Facebook geschrieben. Der Jan Hegenbeck hat mir seine CD geschickt. Habe ich doch erzählt, oder? Habe ich letzte Woche erzählt? Habe ich erzählt. Genau, habe ich erzählt, noch mit der Widmung, genau. Ich höre die momentan wirklich sehr intensiv. Ich habe mir die sogar in meinen CD-Player ins Auto gelegt. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin ja nicht von allem begeistert, was der Jan macht, aber diese CD ist wirklich extrem gut, ja. Die hat auch wirklich alles. Die hat langsame, besinnliche Lieder, wo man irgendwie so träumen kann. Die hat so, nimm ihn in den Mund, nimm ihn in den Mund, ja. Wie heißt das nochmal? Hübsches Mädchen, glaube ich, ne? Nee, das hübscheste Mädchen, nee, das ist ein langsames. Was ist denn nochmal, ist das der Depri-Song? Oder Chewing Gum, weiß ich jetzt nicht. Ist egal. Auf jeden Fall ist das eine hervorragende CD, die ich euch wärmstens ans Herz legen möchte. Gamer Number One von Jan Hegenberg. Ich habe jetzt auch viel für Krümmel vs. The World 2 davon benutzt. Durfte ich ja auch, habe ich ihn ja nachgefragt, habt ihr ja gehört, irgendwie in der Diablo-Release-Sendung. Ansonsten, wenn ihr euch das Ding auch bestellen wollt, www.janhegenberg.de, das gibt es noch nicht bei iTunes. Ich weiß nicht, ob das geplant ist. Auf jeden Fall über die Homepage bestellen. Kostet, keine Ahnung, 10, 15 Euro. Ist geschenkt, sind 11 Songs drauf, die alle wirklich sehr, sehr, sehr gut sind. Kann ich euch nur empfehlen. Und ich kriege da keine Kohle daran. Ich werde daran nicht beteiligt. Ist einfach nur, weil es ein gutes Album ist. Und weil ich es euch empfehlen möchte. Ja, ihr Lieben. Ansonsten ist am Freitag Eröffnungsspiel bei der Europameisterschaft im Fußball. Wir mit der Hammergruppe spielen am Freitag gegen Portugal. Haben es dann auch mit Dänemark und Holland zu tun. Ja. Die letzten Spiele der Nationalmannschaft waren irgendwie durchschnittlich. Da ist nicht mehr viel zu sehen von der spielerischen Leichtigkeit und dem Hurra-Fußball, den wir jetzt in der EM-Quali gesehen haben und gegen die ganzen Freundschaftsspiele gegen Brasilien oder gegen Holland. Das war sehr krampfig irgendwie. Ich weiß nicht, woran das liegt. Ich hoffe sehr, dass das jetzt zur EM wieder wegfliegt und wir ähnlich unbekümmert spielen wie bei der letzten Weltmeisterschaft. Ist natürlich echt schwierig. Für Yogis Rolle möchte ich jetzt auch nicht sein, gerade bei dem Überangebot, das wir im Mittelfeld haben. Wenn man sich den Luxus erlauben kann, so Leute wie Götze und Reus oft auf die Bank zu setzen, dann heißt das schon was. Ja, ansonsten, was soll man sagen? Unser großes Problem ist, glaube ich, die Verteidigung. Mertesacker spielt wie in seinen besten Zeiten in Bremen. Und das ist kein Lob, wenn ihr versteht, was ich meine, ja. Ich muss ehrlich sagen, ich verstehe es nicht ganz. Der Yogi ist immer sehr darauf bedacht, an den Bewährten festzuhalten. Auch wenn sie vielleicht nicht gerade eine gute Saison gespielt haben und so weiter, neigt er dazu, die alten Pappkameraden, jetzt kriege ich mal wieder eine Facebook-Nachricht, wieder einfliegen zu lassen, sag ich mal. Also so ein Podolski hat jetzt auch nicht eine überragende Saison gespielt, aber der scheint ja gesetzt zu sein, obwohl Schürrle da ordentlich Druck macht von hinten. Das klingt ja auch jetzt schon wieder zweideutig. ja, ansonsten die Abwehr, ich weiß nicht. Also bei mir würde, muss ich ehrlich sagen, würde Bartstuber und Hummels spielen. Aber gut, und Yogi sagt hier, der Mertesacker hat sich über mehrere Turniere bewährt, von daher lasse ich den spielen. Schauen wir mal, wie es dann in unserer Abwehr bestellt ist. Außen haben wir auch Schwierigkeiten, finde ich. Irgendwie links mit Lahm natürlich nicht, aber rechts Boateng. Da haben wir, sind wir einfach nicht so gut besetzt, ja. Weil, also, wen willst du rechts bringen? Boateng ist doch das kleinste Übel, ja. Aogo könntest du bringen vom HSV. Da sagen selbst die HSV-Fans, oh Gott, bitte nicht. Ich natürlich als Werder-Fan würde immer noch sagen, Fritz irgendwie mit seiner Erfahrung wäre da vielleicht nicht so schlecht auf rechts. Hat jetzt auch keine schlechte Bundesliga-Saison gespielt für Werder, aber das ist natürlich ein alter Sack und den wird natürlich der Yogi nicht aus dem Archiv kramen. Mittelfeld ist natürlich unser Prunkstück, defensiv mit Khedira und wahrscheinlich mit Schweini, aber der muss auch irgendwie Leistung bringen. Wenn der weiter so rumzackt, wird der auch gnadenlos ersetzt, denke ich. Ja, rechts, Müller ist wohl gesetzt, auch aufgrund der guten Weltmeisterschaft. Offensiv natürlich Özil als Spielmacher und links Podolski. Ja, und in der Spitze, ja, gibt's, glaube ich, für mich gibt es da keine Diskussion, müsste eigentlich Klose spielen, einfach weil der auch mannschaftsdienlicher ist und besser ins System passt. Ich denke auch, dass Yogi, das hat er immer so gemacht, Klose spielen lassen wird. Gomez, ihr wisst ja, was ich von Gomez halte, nämlich absolut überhaupt nichts. Für mich ist Mario Gomez der am meisten überschätzte Stürmer in der letzten 10 Jahre, ja. Gomez macht viele Tore, keine Frage, auch in der Bundesliga und in der Champions League, aber wenn man mal schaut, wo er, gegen wen er die Tore macht. Okay, er hat auch gegen Real Madrid im Hinspiel ein Tor gemacht, aber die Masse seiner Tore macht er gegen Mannschaften wie Basel, wo du 8-0 gewinnst, ja. In der Bundesliga ist es genauso. Ich halte von Gomez überhaupt nichts. Ich finde, er ist technisch unglaublich schwach irgendwie. Dafür, dass er 100 Meter groß ist, ist er natürlich schon relativ schnell, aber er hat unglaublich viele technische Probleme, Stockfehler und braucht viel zu viele Chancen. Ich halte von Gomez absolut überhaupt nichts, ja. Aber es gibt Leute, die, gerade die Bayern-Fans, sehen das völlig anders, muss man auch akzeptieren. Ich kann nur hoffen, dass Klose spielt, weil Klose sich einfach auch bewährt hat, weil er auch besser in diese Mannschaft reinpasst, von der Abstimmung her und auch vom Spielstil, der auch mal irgendwie einen Ball holt und ackert für die Mannschaft und auch mal ein Ding vorlegt, das kann Gomez einfach nicht. Ist einfach ein Blinder, hat kein Ballgefühl, kein Auge, nix, kann nur schießen. Ja. Aber ich weiß, dass viele anders von euch sehen, ist auch okay. Also kein Problem, wenn ihr Gomez toll findet. ja, ansonsten, wie gesagt, jetzt gegen Portugal. Die Portugiesen haben gestern gegen die Türken verloren. 3-1, glaube ich, oder 2-0. 3-1, 3-1. Haben sie auch mit Ruhm bekleckert. Ist wahrscheinlich auch so, wenn man in der Vorbereitung ist für so ein großes Turnier, dass man da vielleicht nicht irgendwie den besten Fußball spielt. Gegen die Portugiesen sahen wir bei der letzten EM ganz gut aus. Da haben wir die rausgekickt irgendwie, und die waren ein großer Favorit. Die hatten damals ihre Gruppe gewonnen. Die haben natürlich vom Material her echt ein paar Kracher dabei, ne? Mit Nani, Ronaldo, Pepe, Contrao. Nani habe ich schon genannt. Noch irgendjemanden? Almeida! Ja, Hugo Almeida, Fußballgott. Gut, dass wir den nicht mehr. Naja. Also, eigentlich müssten wir gewinnen, theoretisch. Wenn wir an unsere Leistung in den letzten Spielen bei größeren Turnieren oder in der Quali anknüpfen, müssen wir es gewinnen. Aber man weiß nicht, ihr wisst es ja, wie das kann ja alles passieren. Das Eröffnungsspiel der Deutschen ist zum Glück am Samstag, nicht am Freitag. Am Freitag haben wir ja Late Game. Von daher wäre das ein bisschen blöd dann, weil das würde ich schon gerne sehen. Ja, also Freitag ist Eröffnungsspiel mit Polen gegen irgendwas. Ich habe jetzt meinen Spielplan nicht hier. Ich habe mir extra die iPad-App runtergeladen, wo das alles genau drinsteht. Russland spielt, glaube ich, auch am Freitag, ja. Am Samstag sind wir dann dran, am Sonntag sind auch Kracherspiele, zum Beispiel Italien gegen Spanien. Da freut sich das Fußballerherz. Ansonsten, parallel zu uns, Holland gegen Dänemark ist auch nicht so schlecht. Also, liebe Leute, ihr könnt euch es einfach so machen. Macht es so, dass ihr am Freitag Late Game schaut. nebenbei so ein bisschen mit einem Auge Fußball guckt. Da sind sowieso nicht so spannende Spiele. Und dann könnt ihr euch Samstag voll und ganz auf Deutschland freuen und so weiter. Ja, dann, liebe Leute, ich hätte mir das wieder alles aufschreiben sollen. Ich habe gedacht, das brauchst du nicht, das ist auch selbstverständlich. Am Dienstag, liebe Leute, ist das große Kickerturnier vom Sascha. Ich weiß noch nicht, wie es abläuft, ob es Gruppenphasen gibt oder direkt K.O.-System, aber ich glaube, er wird die EM nachspielen. Das heißt, ich glaube, es wird Gruppenphasen geben. Das ist nur so ein Verdacht von mir. Deshalb muss ich auch wahrscheinlich Holland spielen, weil er wahrscheinlich dann sagt, dann kann ich in der Vorrunde gegen den Krömer spielen und dann haben wir unser großes Duell hinter uns. Ja, Dienstag 18 Uhr geht es los. Ja, also wenn ihr, ich wäre euch sehr, sehr, sehr dankbar, wenn ihr aus Bremen oder umzu kommt, wenn ihr da auflaufen würdet und meinen Mini-Fanclub bilden würdet und mich so ein bisschen anfeuern, würde ich toll finden. Ich sag mal eben, wo es ist. Also, es ist Dienstag um 18 Uhr geht das Turnier los. Es ist im Inntor in Bremen-Woltmarshausen in der Hermann-Ritter-Straße. Ich habe keine Hausnummer. Einfach nur Hermann-Ritter-Straße, Inntor. Muss ich nochmal googeln irgendwie, ob das auch eine Hausnummer ist. Der Just hat mir nur Hermann-Ritter-Straße genannt. In 28197 Bremen. Also, kommt bitte zahlreich, feuert mich an. Ich bin in den letzten Wochen jetzt nach unserem Kickerturnier nicht mehr dazu gekommen, irgendwie zu trainieren. Ich werde jetzt Anfang der Woche, morgen und übermorgen nochmal versuchen, ein bisschen zu spielen. Meine größte Sorge ist natürlich, dass da auf Gurkenkickertischen gespielt wird, weil ich natürlich jetzt sehr auf einen vernünftigen Tisch eingespielt bin, ist ja klar. Und wenn ich dann an so einem Gurkentisch spielen muss, wo man den Ball nicht mal klemmen kann, dann war das ganze Training eigentlich umsonst. Schauen wir mal. Ansonsten habe ich mir jetzt eigentlich nicht was Großes vorgenommen. Ich gehe da ganz locker ran, irgendwie nicht unbedingt in der ersten Runde ausscheiden, aber man weiß halt nicht, was man für Gegner da kriegt. Sascha hat zu mir gesagt, sind die ganz großen Cracks nicht dabei. Ja, muss man mal schauen. Ja, ich muss ehrlich sagen, dass ich im Tour-on-Tour sehr viel besser bin, ist mir aufgefallen. Weil, also als ich mit meinem Kollegen zusammen das Turnier gespielt habe, ist es so, dass ich echt nur meine zwei Reihen habe, ja, auf die ich mich konzentrieren kann. Und dann mein Offensivspiel ist halt genauso wie Werder meine absolute Stärke. Ich bin gerade in den vorderen beiden Reihen extrem stark mit Ballklemmen, irgendwie Tricks machen und reinknallen. Während meine Abwehr eine totale Katastrophe ist. Und mir wäre es lieber, wenn es ein Tour-on-Tour-Turnier wäre, muss ich ehrlich sagen. Also One-on-One bin ich, glaube ich, nicht so stark. Weil dieses schnelle Umschalten dann, keine Ahnung, als Computerspieler müsste ich das eigentlich schnell können, aber ich bin dann, wenn der Ball schnell wird, irgendwie bin ich immer relativ chaotisch. Mal gucken, ich gehe da, wie gesagt, voll ganz, ganz gechillt ran. Wenn es Scheißtische sind, habe ich noch eine Ausrede, wo ich sagen kann, oh! Ne? Aber ich versuche mal, ich hoffe, dass ich gegen Sascha spiele, dann kann ich mal, haben wir ein schönes Duell, irgendwie auch für den letzten Teil von Krömer trainiert. Den gibt es dann übrigens nach dem Turnier. Der wird dann aus den beiden Turnieren bestehen, einmal unser Schulturnier und das Turnier mit Sascha. Ich werde auch viele Interviews führen und viel Quatsch machen, das wird also, glaube ich, ganz lustig werden. Wie gesagt, wäre cool, wenn ihr da seid. Dienstag 18 Uhr in Tor, Woltmarshausen, Hermann-Ritter-Straße in 28197 Bremen. Ja, diesen Dienstag, also übermorgen. Ja. Tja, und dann kommen wir gleich zur nächsten Veranstaltung, liebe Leute. Und zwar ist am Donnerstag große Premiere von Krömer vs. The World 2. Und zwar in der Finter-Schule in Lauenbrück, ist ja völlig klar, ist ja auch ein Schulprojekt. Ich muss ehrlich sagen, ich habe sehr, 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 sehr lange am Schnitt gesessen diesmal. Noch wesentlich länger als beim ersten Teil. Ich glaube, ich habe wesentlich mehr am Schnitt gesessen, als wir gedreht haben. Wir hatten drei Drehtage, aber die auch wirklich intensiv. Und es ist sehr, sehr, sehr schön geworden, wie ich finde. Ihr wisst, das sage ich immer, weil ich ja natürlich, weil es natürlich auch mein Projekt ist, da sehr, sehr viel Herzblut wieder drin steckt und ich ja Tag und Nacht dran gearbeitet habe. Der Schnitt war diesmal eine totale Fummelei, weil so viele, gerade zum Beispiel das abschließende Spiel, habt ihr ja vorgeschlagen, was ich auch absolut nachvollziehen kann, was auch wirklich ein guter Vorschlag war, dass man mehr Emotionen zeigt und mehr das Ganze ein bisschen kürzt, so auf die Highlights, aber dafür mehr Emotionen zeigt. Und gerade dieses vom Spiel rüberschneiden zu den Emotionen, ne? Das war halt schon echt viel Fummelarbeit, ja. Ansonsten, musiktechnisch war das auch schwierig, weil ich find das unheimlich wichtig, dass da eine angemessene und passende Hintergrundmusik dabei ist. Schon für die Atmosphäre. Oh, ich bin müde, merke ich gerade. Und das war echt schwierig, da GEMA-freie Sachen zu kriegen. Jamendo ist so eine Sache. Da habe ich sehr schlechte Erfahrungen gemacht. Die letzten Male, wenn ich was von Jamendo hatte, gab es immer Probleme mit YouTube, irgendwie, weil da angeblich irgendwelcher Drittanbieter-Content war und mir das dann teilweise bei Krömer trainiert einfach gesperrt wurde. Von daher wollte ich darauf verzichten. Einige Community-Mitglieder haben mir gute Sachen geschickt, irgendwie, die ich auch vielleicht nicht gerade in der Folge jetzt verwende, aber vielleicht für die nächste. Pascal hieß er, glaube ich, hat ein ganz tolles selbstgeschriebenes Lied, wo er auch singt irgendwie. Ansonsten hat mir irgendjemand so ein MySpace-Channel oder so verlinkt, wo so KST-Beats heißen die. Die machen richtig coole Beats, die auch irgendwie komplett frei sind. Die haben mir auch sehr geholfen, die habe ich jetzt auch mit eingebaut. Ansonsten, ja, haben mir Leute auch so Techno-Sachen und so geschickt. Sowas brauche ich natürlich nicht. Ich brauche schon was Melodisches, was auch so Atmosphäre und so widerspiegelt. Ja, also keine Ahnung, wenn es dann zum Wettbewerb geht oder wenn dann irgendwas Dramatisches passiert. Und das war auch unglaublich viel Aufwand, da diese Sachen irgendwie zu finden, die Musiken, die halbwegs passen und GEMA-frei sind und nichts kosten. Mein absoluter Traum wäre es, einmal eine Folge machen zu dürfen, wo ich auf die GEMA scheiße und einfach mal wirklich so aktuelle oder so meine Lieblingsmusikstücke benutzen zu dürfen. Das wäre mein Traum. Keine Ahnung. Einmal Silbermond hätte ich jetzt fast gesagt. Einmal Revolverheld oder einmal Selvia Naido. Das wäre ein Traum. Nur eine Folge mal in meinem Leben. Aber ja, 3 Sekunden später wäre sie gesperrt. Und es gibt ja auch so viele geile Soundtracks. Wenn ich zum Beispiel an den Sucker Punch Soundtrack denke, der ist halt so großartig. Wenn ich die Musik benutzen dürfte, würde ich halt, oh Mann. Das gibt halt der ganzen Sache dann nochmal eine extrem viel mehr Klasse. Ja? Es gibt halt noch einen viel professionelleren Touch und die Atmosphäre. Ja, das macht so viel aus. Ich habe es jetzt beim Schneiden mal drauf geachtet. Ne? Wenn du irgendeine Sequenz zeigst ohne Musik, hat sie eine völlig andere Wirkung, als wenn die Hintergrundmusik dabei ist. Das ist halt so unglaublich wichtig. Ja? Naja, wie gesagt, das ganze Projekt ist jetzt Gold, also der zweite Teil hat Goldstatus, ist jetzt fertig hier auf meinem geilen Boba Fett, habe ich mir übrigens gekauft, liebe Leute, nach dem Vote. Ich zeige ihn mal in die Kamera, jetzt, also ich zeige ihn mal ins Mikro, dann könnt ihr ihn sehen. Ich kann ihn mal einmal vor euch aufmachen und zumachen. Achtung, und wieder zu. Ja, jetzt hat Boba Fett wieder seinen Helm auf. Da ist der zweite Teil drauf. Ich werde am Morgen oder am Dienstag noch einen Beta-Test machen bei mir an der Schule mit dem Team zusammen. Weil manchmal ist es extrem so von der Lautstärke her, gerade so, wenn man das über so Lautsprecher guckt, immer so ein bisschen zu laut und dröhnt, das muss man immer alles noch mal ein bisschen tunen. Und die, habe ich schon verraten, dass eine weibliche Dame dabei ist. Weibliche Damen haben für sowas immer einen Blick und ein Ohr. Ne? Die Sarah sagte irgendwie, als wir so die halbe Folge sehen, Herr Krömer, teilweise passt die Musik nicht dazu, zu den Bildern. Ja? Da haben wir überhaupt noch keine Gedanken gemacht, ja, dass die vielleicht die Atmosphäre, die ich mit den Bildern vermitteln will, vielleicht gerade zu der Hintergrundmusik nicht passen. Frauen haben dafür irgendwie ein Ohr, noch mehr als Männer, habe ich das Gefühl. Von daher werde ich da Dienstag nochmal mir das Team schnappen und mir dann nochmal von der Sarah sagen lassen, was sie da genau meint. Also es sind nur noch Kleinigkeiten, ja. Ansonsten der Schnitt und so weiter steht alles. Es ist eine großartige Folge geworden, inhaltlich sehr viel mehr zu bieten als Teil 1. Ich habe da, wie gesagt, viel von eurer konstruktiven Kritik, da waren ja auch Leute bei dir nicht nur gesagt, ey, voll scheiße, sondern Leute, die auch gesagt haben, du, vielleicht guckst mal darauf und so weiter, das würde noch besser werden, wenn du das und das machst, ja. Also die wirklich konstruktiv waren und denen es nicht darum gegangen ist, immer nur rumzuflamen und zu nörgeln. Da habe ich sehr viel aufgenommen und deshalb ist es inhaltlich jetzt, glaube ich, sehr viel noch besser. Ich bin gespannt, wie es ankommt bei euch. Viele haben ja nach der ersten Folge gesagt, ja, das ist nicht unbedingt was für mich. Mich interessiert das nicht, dass du gegen deine Schüler an der Schule spielst. Warum machst du das? Habe ich, glaube ich, schon mal erzählt. Warum machst du nicht mit dem Just Gaming Team? Ja, weil das Just Gaming Team über Deutschland verstreut ist und das Just Gaming Team, so zum Beispiel die Jungs von Versus, haben halt auch mal bei Null angefangen und die kannte keiner. Warum? Pape macht einen riesen Job irgendwie, hängt sich unglaublich rein in das Projekt. Warum soll der nicht irgendwie Kultstatus bekommen? Ja. Ja, also freut euch auf Krömer vs. World 2. Das Kinoplakat ist jetzt schon Weltklasse und die Folge wird es auch. Ich bin mir sehr sicher, dass sie euch gefallen wird. Sie liegt zeitlich ungefähr 18, 19 Minuten, also ist noch nicht so lang. Sie ist sehr schnell diesmal, es passiert unglaublich viel. Und es gibt einen ganz dicken Cliffhanger am Ende, ein ganz großes Drama. Warum? Werdet ihr dann am Samstag erfahren, weil am Donnerstag ist Premiere an meiner Schule. Dann werden wir noch ein paar Interviews führen und die auch wieder ans Ende reinschneiden. Ja? Und am Samstag geht das Ganze dann ins Netz. Das heißt, wenn ihr, liebe Leute, das nicht mehr aushalten könnt und sagt, ich muss das unbedingt sehen, mein Leben hängt davon ab, das Video, ich muss das sehen, seid ihr herzlich eingeladen, liebe Community. Am Donnerstag um 13 Uhr an der Finterschule ist die Premiere, ja. Auch für Gäste offen, also ihr dürft gerne vorbeikommen. Ich sag's nochmal, am Donnerstag um 13 Uhr an der Finterschule. Wobei, da kann wahrscheinlich sowieso keine Sau, weil jeder vernünftige Mensch eigentlich um 13 Uhr noch arbeitet. Ich ja auch, eigentlich. Müssen wir eigentlich mal zu Diablo kommen, oder? Das wird wahrscheinlich ein bisschen länger dauern, liebe Leute, von daher spult vor, wenn es euch nicht interessiert. Ja, ich habe am Wochenende in der Woche einen Post geschrieben auf meinem Blog, wo ich das Spiel kritisiert habe, beziehungsweise nicht das Spiel, weil das Spiel ist einfach großartig, sondern den Inferno-Modus, beziehungsweise wie der getuned ist. Es haben sich viele Leute darüber aufgeregt, das übliche, wenn der eine andere Meinung vertritt als ich, ist das ein schlechter Mensch und ein Whiner und Mimimimi und so weiter. Leider haben wenige Leute direkt Stellung genommen. Es gibt natürlich immer Experten, die immer alles besser wissen. Am schlimmsten, muss ich sagen, finde ich die Hardcore-Spieler, weil die immer glauben, sie sind was Besseres irgendwie. Die fühlen sich immer so irgendwie, ja, wir sind ja Hardcore-Spieler, wir sind besser als ihr. Ja, und die dann immer so tolle Tipps raushauen, aber selber noch nicht mal irgendwie in Inferno über Akt 1 hinaus sind irgendwie. Wenn du dann danach fragst, ja, wir sind in Hölle irgendwie, ja. Und dann gibt's auch so schlaue Tipps wie, ja, du musst ja Resis dann stacken irgendwie. Ich habe das mal versucht jetzt, gestern, auch mit der Hilfe der Community, und hab ordentlich Resis gepusht, hatte am Ende einen Wert von 600, ja, auf allen Resis. Und es hat genau gar nichts geholfen, weil, ja, wie gesagt, viele Leute, die jetzt die entsprechenden Klassen haben, fahren momentan den Belagerungsbrecher sehr ab. Und die Taktik ist halt so, irgendwie im Gebiet vorher irgendwie die 5 Stacks zu holen und dann zum Belagerungsbrecher rein und den zu kühlen mit 5 Stacks. Das Problem ist nur, wenn ich das versuche, fliege ich halt weg. Ja? Ich finde das unheimlich doof zu spielen. Natürlich schafft man es, ja. Und das ist auch, viele Leute haben auch nicht verstanden, worum es mir ging, ja. Weil viele Leute schrieben, ja, das ist nicht zu schwer und so weiter. Darum geht es nicht, ja. Oder irgendwie, ja, es ist zu schaffen, ist doch, das schafft man doch und so weiter. Dass es zu schaffen ist, ist klar. Mir ging es darum, dass es keinen Spaß macht. Ein Beispiel. Ich habe heute mit dem Paul gespielt, langjähriges Community-Mitglied. Der hat mir auch übrigens einen neuen Bogen heute überlassen, beziehungsweise einen neuen Crossbow. Vielen Dank dafür nochmal. Und er hat dann gesagt, komm, wir testen das mal, weil er hatte auch noch einen, neben dem Crossbow hatte er noch einen normalen Bogen und wir wollten mal testen, welcher besser wäre für mich und mein Setup. Dann sind wir zusammen losgezogen und haben in Akt 4 einfach ein paar Mobs gekillt. Und dann kam das erste Elite-Pack mit zwei Leuten, das ist natürlich auch ein bisschen stärker und das hat uns sowas von den Arsch versohlt. Und der Paul macht irgendwie, was hat er gesagt, so, keine Ahnung, 70 bis 100, 100.000 DPS mit seinem Demon Hunter. Ich bin jetzt so bei zwischen 60 und 70 und wir sind halt weggeflogen, so. Und genau das ist auch meine Kritik, ja, weil es macht einfach keinen Spaß. Natürlich schafft man die Mobs irgendwann, ja, dann zirkt man sie halt über den Friedhof, beziehungsweise über den Stein, wo man rest, wieder über den Speicherpunkt und schlägt immer wieder drauf oder schießt immer wieder drauf, wenn man Pech hat irgendwie und sie eine gewisse Zeit aus dem Blickfeld sind, sind sie wieder voll, das gibt's ja auch. Schaffen tut man sie, ja. Es macht nur keinen Spaß. Und Paul hat dann was gesagt, was ich so typisch fand. Er sagte, das gehört aber dazu, das wäre bei Essien auf dem Stream auch so und der würde 200.000 DPS machen, das würde einfach dazugehören. Und genau das ist meine Kritik, liebe Leute. Es gehört dazu zu sterben, aber es macht keinen Spaß, ja. Ich habe keinen Bock darauf, irgendwie Elite-Packs zu machen, dabei 10-mal zu sterben und sie dann zu schaffen und das ist ein. Ja, und immer wieder irgendwie tot zu sein und dann wieder hinzurennen und dann bei der Kleinstberührung wieder tot zu sein und so weiter. Das ist meine Hauptkritik. Das macht keinen Spaß, ja. Natürlich schafft man es und es ist vielleicht nicht zu schwer. Aber genau das, darum ging es mir auch. Ich glaube, wir haben eine unterschiedliche Definition von schwer oder von Schwierigkeit, ja. Viele von euch sagen, der Inferno-Schwierigkeitsgrad ist nicht zu schwer. Ja, weil er ist knackig, er ist hart. Die Theory-Crafter irgendwie, die in Gruppen, ihre Gruppen gut aufeinander abstimmen, schaffen den. Ja, gut, die schaffen den. Aber die Frage ist, macht es Spaß, liebe Community? Ja? Habe ich Spaß daran, irgendwie an einer Mob-Gruppe irgendwie ein paar Mal zu sterben und es dann irgendwie dann doch zu schaffen? Macht euch das wirklich Spaß? Ja? Oder auch das, zum Beispiel, was der Smasher macht irgendwie mit in Akt 4 die Kisten und die Vasen zu farmen mit hohem Magic Find Gear. Das kann doch keinen Spaß machen. Das ist irgendwie der Drang im Hinterkopf, ich muss ein vernünftiges Gear kommen, damit ich abgehe. Und das ist das einzige, die einzige Motivation. Aber das macht doch keinen Spaß. Spaß macht es irgendwie, so wie in Diablo 2, durch den Akt zu gehen, ja, und natürlich, dass wenn ich nicht genug Resi habe, dass ich da ordentlich Schaden kriege und schnell auf Range gehen muss und mit einer guten Taktik die Bosse schlage, ja. Aber es kann doch keinen Spaß machen, mit einem Schlag zu sterben, ja. Mit einem Schlag. Ich hatte gestern, wie gesagt, durch das Experiment hatte ich 600 Resi auf allen Sachen, ja, und habe gedacht, weil einige das vorgeschlagen haben, vielleicht ist das ja die Lösung. Aber es bringt in Akt 3 nichts, gar nichts. Manchmal bin ich mit einem Schlag tot, manchmal mit zweien, wenn es ganz gut läuft, mit dreien. Aber die Schläge kriegst du bei den Packs, ja? Und dann gibt es wieder so Leute, ja, du musst hier Crowd Control, das ist total wichtig und dann schaffst du die auch, das ist dein Skill, der da fehlt. Habe ich doch alles getestet, Leute. Ganz ehrlich, ey, mit den Slow-Fallen, ey, mach doch mal so ein Pack in so eine Slow-Falle. Die lachen dich aus und trotzen dir ihre Feuer, ihre Abilities in die Fresse. Sei es Feuer oder was weiß ich, oder sperren dich ein und so weiter. Nützen dir deine Slow-Fallen genau überhaupt nichts, ja. Und es macht einfach keinen Spaß, ja. Und das Einzige, was man sagen kann, ist, und das ist das, was jetzt auch viele Community-Mitglieder gesagt haben und auch Leute, wo ich das Gefühl habe, dass sie nicht nur Scheiße erzählen. Das sind Leute, die posten dann irgendwelche Werte in die Comments, sie hätten 600 Resi und würden trotzdem irgendwie 100.000 DPS machen. Dieses ganzen Vollspasten, irgendwie die sich geil dabei fühlen, irgendwie den Pimp raushängen zu lassen, aber wirklich halt nicht über Akt 1 hinauskommen. Ja. Und Fakt ist einfach, dass Inferno ein reiner Gear-Check ist. Das Problem ist nur, dass die Gear dafür nicht droppt im ersten Akt, ja. Weil man kann 100 Mal Butcher farmen, theoretisch kann sie droppen, aber dadurch, dass die Droprate so extrem niedrig gehalten wird von Blizzard, droppen die Sachen nicht. Ja, ich habe irgendwie jetzt 90 bis 100 Stunden Spieldauer, nee, Tage, was habe ich? Muss ich selber gucken. Mein Char. Wie viel habe ich? 99 Stunden, 15 Minuten Spielzeit mit meinem Demon Hunter. Bei mir ist noch nicht, ich habe es schon geschrieben, nicht ein einziges Set oder Unique gedroppt. Viele von euch werden jetzt sagen, ja, ist ja sowieso scheiße, die Items. Sind sie größtenteils auch. Auch eine Sache, die ich übrigens nicht verstehe. Ja, erzähle ich da noch was dazu. Aber sie sind auch, sie droppen einfach auch nicht. Und das war auch eine Hauptmotivation, finde ich, in Diablo 2, zu sagen, Alter, ich will jetzt einen Harlequins haben und dafür acker ich jetzt, weil ich den haben will. Dass man quasi sich auch so auf ein Item freut, was man irgendwann ertauscht oder kriegt oder wenn es fällt, sich freut oder so. Und das haben sie irgendwie auch kaputt gemacht durch ihre katastrophale Itemisierung, weil die meisten Uniques totale Scheiße sind, ja. Und da hängt es auch sehr davon ab, wie die Stats da drauf sind, ist auch Glückssache. Das heißt, dieses auf bestimmte sein Set vollkriegen oder so, solche Sachen lohnt sich auch nicht mehr, weil die Sets auch beschissen getuned sind, weil Blizzard ihren verkackten Content blockt, ja. Von wegen, ja, irgendjemand schrieb gestern, ja, das Problem an der Sache ist, dass eigentlich irgendwie bessere Items droppen müssten mit Item-Level, keine Ahnung, 61, 62, 63, um die Mobs auch zu schaffen. Weil die Mobs sind ja auch 63 irgendwie. Das heißt, das Equip, was wir haben, ist nicht ausgelegt für die Mobs und deshalb sterben wir auch mit einem Schlag ständig, ja. Und das, wie gesagt, also mit den 600 Resi, das hat mich auch nicht nach vorne gebracht. Ist auch, wurde mir jetzt gesagt, für einen Demon Hunter total unlogisch. Das mag für einen Monk und für einen Barbaren Sinn machen, aber für einen Demon Hunter einfach nicht. Da ist das Glass-Cannon-Prinzip. Das heißt, einfach so viel Schaden über kurze Zeit raushauen, dass die Mobs schnell genug down sind. Das ist die einzige Chance als Demon Hunter. Das heißt, ja. Das heißt, ich versuche gerade alles zusammenzukriegen. Es gibt auch so ein paar Sachen, wo ich total unentschlossen bin. Scheiße, jetzt habe ich Spiel fortführend gemacht und werde wahrscheinlich gleich wieder von irgendwas one-hitted. Schnell raus. Wo ich mir bei vielen Sachen total unentschlossen bin, ja. Wenn ich mir zum Beispiel, nur mal ein Beispiel, das ist jetzt so eine Demon Hunter-Frage. Folgendes Ding. Wenn ich, ich habe ein gelbes Amulett, das hat hoch Agility, sagen wir mal 74 Agility, 80 Vitality und noch erhöhte Angriffsgeschwindigkeit. Angriffsgeschwindigkeit ist für Demon Hunter natürlich extrem wichtig, ja. Und zum Vergleich habe ich ein Amulett, was 26 bis 48 Schaden macht, also den Schaden erhöht und den Schaden von kritischen Treffern um 62% erhöht. Ja? Ich bin sehr unentschlossen, was ich nehmen soll. Wenn ich jetzt mit Sharpshooter das gelbe Amulett nehme, wo Agi und Bewegungsgeschwindigkeit drauf ist, sinkt mein Schaden auf 54 DPS. Also um ungefähr 11.000 DPS. Wenn ich jetzt wieder das blaue Amulett mit Schaden und kritischen Treffern um 62% erhöht anmache, habe ich wieder 65.000 DPS. Ja, jetzt kommt's. Das mit Sharpshooter. Wenn ich jetzt aber Sharpshooter ausmache, und man sagt ja, wenn Sharpshooter aus ist, hat man die eigentliche DPS, dann ist es genau andersrum. Ja, dann mache ich jetzt 30.000 mit dem blauen Amulett, das mit Schaden und kritische Treffer erhöhen. Wenn ich jetzt aber das gelbe anlege, habe ich 31. Das heißt, ohne Sharpshooter ist das Gelbe wertvoller. Und das verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht, liebe Community. Die einzige Lösung, die ich dafür habe, ist, dass Sharpshooter dadurch das einrechnet, dass man durch Sharpshooter sowieso mehr Crits macht und folglich durch mehr Crits und höheren dadurch, dass man mehr Crits macht, auch vom höheren Crit-Schaden profitiert und deshalb hochgerechnet wird. Anders kann ich mir das nicht erklären. Das ist wahrscheinlich auch genau richtig, was ich jetzt gerade sage. Aber mal die Frage an die Demon Hunter-Experten da draußen. Was ist denn sinnvoller irgendwie? Ja. Ich habe eine 2-Armbrust, Crossbow. Ja, genau, genau das sind so Fragen irgendwie. Ich frage mich auch, wie manche Leute auf diese 100.000 kommen oder 200.000. Ich glaube, viele setzen momentan, und das ist auch, glaube ich, das steht zumindest in den Foren, zum Beispiel bei Diablo, wie heißt es, diablofans.com zum Beispiel, die haben ja ein sehr kompetentes Forum, wie ich finde. Da steht ja drin, dass dieser Schaden von kritischen Treffern um so und so viel Prozent erhöht, ganz, ganz krass ist, ja, und auch wichtig. Aber ich will jetzt hier auch nicht in Klassentalk versinken, das werde ich dann im nächsten Guide mal thematisieren, da könnt ihr dann gerne was zu schreiben. Ja, ich werde auf jeden Fall einen Guide machen, wo ich auch diese Sachen mal zeige, ja, auch wie man mit hoher Risis einfach umfällt in Akt 3. Und genau das ist auch so frustrierend, finde ich, ja. Also du hast halt, du hast 600 Resis, natürlich geht 800, aber ich habe jetzt auch nicht so viel Geld, als dass ich mir die allerbesten Items kaufen könnte. Aber 600 Resis ist halt fast Maximum nicht, aber sagen wir mal zwei Drittel oder 75% des Max-Resis. Und wenn ich da schon also es kommt wirklich vor, dass ich mit einem Schlag einfach umfalle, ja. Und es ist so frustrierend, du gehst halt von dem Belagerungsbrecher auf dieses Feld irgendwie, wie heißt es, ich sage euch mal den Punkt, Brücke von Korsik, heißt es auf Deutsch, und dann kommt diese scheiß Speerwerfer an und diese Speere, ich weiß nicht, ob das bei euch auch so ist, aber die sieht man so beschissen, ja. So, das heißt, einer wirft einen Speer, du siehst ihn gar nicht, weil er aus dem Getümmel rausgeworfen ist, oder du siehst ihn relativ spät und er trifft dich und du bist tot. Und du siehst halt nicht mal, was dich getroffen hat oder weißt nicht mal, was dich getroffen hat. Du bist einfach tot. Viele von euch sagen, das gehört dazu, aber es macht mir keinen Spaß, wenn ich ständig sterbe. Ja? Natürlich, und dann komme ich mal wieder und dann nutze ich die Wolke und avoide solche Sachen und sterbe mich dadurch und schaffe es irgendwie. Es geht nicht darum, dass man es nicht schafft. Man schafft es. Es macht nur keinen Spaß. Ich habe mich jetzt zum 7. Mal wiederholt. Ich hoffe, ihr versteht jetzt, worum es mir ging. Ja. Jeder soll das Spiel spielen, so wie er will. Aber ich habe fast die Vermutung, auch wenn ich es wahrscheinlich nicht machen werde, aber dass es das Beste wäre, wirklich einfach zu warten und einfach zu sagen, pass mal auf, ich skippe das Spiel jetzt, so lange, bis Blizzard das vernünftig gebalanced hat, weil ich habe momentan irgendwie noch das Gefühl, das ist noch so ein gigantischer Beta-Test. Der richtige Beta-Test war ja auch kein richtiger Beta-Test, von daher läuft das jetzt so. Und das Spiel ist einfach unfertig, muss man so sagen. Ja? Also die Itemisierung ist nicht abgeschlossen, die viele Uniques und Sets, da fehlen Stats drauf, irgendwie zum Beispiel der Nathalie, das ist das Demon Hunter Set. Der Bonus da, der Max-Bonus, wenn man glaube ich, 5 Teile oder so, der fehlt komplett. Da steht irgendwie, erhöht die Max-Disziplin um 0. Ja, super, das lohnt sich echt für einen Bonus. Also da ist einmal mit der Itemisierung auch noch nicht abgeschlossen. Man hat ja angekündigt, dass jetzt ein Patch kommen soll, wo neue Uniques oder die besser getuned werden und so weiter dazukommen. Und das Schlimme ist, irgendwie, wenn ihr jetzt eure ganzen Uniques habt und der neue Patch kommt, dann werden die alten auch nicht aufgewertet, ne, sondern nur die neuen. Von daher super. Also im Prinzip würde es sich jetzt echt anbieten zu sagen, ich warte jetzt einfach, bis Blizzard auch den Inferno-Modus angepasst hat, sodass der auch schaffbar ist. Beziehungsweise schaffbar ist er jetzt schon, aber so, dass er auch Spaß macht und man auch, ich habe dieses geile Video gepostet, was viele von euch wahrscheinlich nicht mehr angeguckt haben und ohne das Video geguckt zu haben, rumgeflamed haben. Das ist nun mal so in der Community. Bei dem Blog-Eintrag die Inferno-Tortur, das ist der 4. oder 5. Eintrag, da ist ein Video runtergepostet. Guckt euch das mal an, das finde ich sehr gut formuliert, weil der Typ sagt einfach, er vergleicht es halt mit Demon's Souls und sagt, bei Demon's Souls ist es so, es war sackschwer, aber es gab eine Lernkurve. Das heißt, man hat denselben Fehler nicht zweimal gemacht. Ja, man hat irgendwie, je nachdem, sich auf eine Situation noch eingestellt und ist dafür belohnt worden. Bei Diablo 3 gibt es diese Lernkurve nicht. Wie denn auch? Weil du bei jedem Schlag stirbst. Ja, das heißt, die Definition von Schwierigkeit ist eine andere. Ja. Schwierigkeit bedeutet in anderen Spielen irgendwie, du musst taktisch dein Spielverhalten ändern. Ja. Du musst irgendwas taktisch einstreuen. Während bei Diablo ist es so, du brauchst bessere Gear. Ja. Weil du wirst sowieso gewone-hitted, zumindest als Demon Hunter, aber du musst so viel Damage machen, dass du die anderen so schnell wie möglich down hast. Das heißt, Diablo definiert die Schwierigkeit darüber, dass sie einfach die Mobs in Unendlichkeit buffen, ihnen unendlich viele Hitpoints geben und sie unendlich Schaden machen. In welchem anderen Spiel ist es denn so, dass du mit einem Hit getötet wirst? Ja, also es ist wirklich ein reiner Gear-Check von einer Gear, die A nicht droppt, zumindest nicht in Akt 1, der farmbar ist, ohne Probleme. Das ist für mich auch Pillepalle, da gehe ich auch in gerade das letzte Kapitel irgendwie mit gefallener Engel, wo man dann die 5 Buffs holt, um dann den Butcher zu killen. Da gehe ich halt auch in 20, 30 Minuten durch, das ist kein Problem. Aber darüber hinaus ist es halt einfach sackschwer. Ja, und die Items, die man braucht, kriegt man nicht so einfach. Man kann sich im AH kaufen, braucht man unendlich viel Gold. Wie kommt man daran? Ja, farm. Und die geilen Waffen kosten irgendwie, keine Ahnung, 20, 30 Millionen. Das ist also aussichtslos. Ja. Das heißt, ich habe 2 Möglichkeiten. Entweder ich kaufe mir mein Gold bei MMOGA, um wettbewerbsfähig zu sein. Oder, was habe ich noch? ich warte, bis das Real Money Auktionshaus da ist, was ja nur rein zufällig Blizzard genau in die Karten spielt, weil deshalb droppen ja auch so wenig und schlechte Waffen, weil man ja dann später die ganzen geilen Waffen im AHA kaufen kann, für richtiges Geld von Blizzard dran mitverdient. Aber das ist nur so eine Theorie von mir. Naja, das sind die Möglichkeiten. Die dritte Möglichkeit ist, ich höre einfach auf mit Diablo 3 und spiele es nicht mehr so lange, bis Blizzard das Spiel vernünftig, nicht das Spiel, aber den Inferno Mode vernünftig getuned hat. So, dass er ähnlich wie in Diablo 2 wirklich, ja, sagen wir mal, schaffbar ist und mit vernünftiger, also angemessener Gear und vernünftigem Spielverhalten und taktischen Strategien schaffbar ist. Und das ist ja momentan einfach nur bedingt. Ja. Wie gesagt, viele von euch sehen das anders und man weiß immer, kann immer schwer auseinanderhalten, wer da nur Scheiße erzählt und heiße Luft und erzählt, wie derbe und tolle ist und wer wirklich da Erfahrung gemacht hat. Es schrieben auch viele Leute, dass sie in der Gruppe irgendwie zusammen, keine Ahnung, mit Riesis und einem Barb und der Aura und einem Monk und so weiter, da gut stehen bleiben können in Akt 4, im Inferno-Mode, kann man halt schwer verifizieren. Ja, andere sagen, der ist nur Solo machbar, die ganze Sache. Andere wieder und sagen, nee, Solo geht überhaupt nicht, ist nur in der Gruppe machbar. Wie es dann wirklich ist, keine Ahnung. Ich werde es weiterspielen, einfach weil ich das Spiel richtig, richtig geil finde. Ich würde auch nach wie vor zu der Note stehen, die ich dem Spiel gegeben habe. Viele haben ja gesagt, ach, gerade erzählt er noch, er würde dem 99% geben und so weiter. 99% würde ich ihm mittlerweile wirklich nicht mehr geben. Aber ich finde 90% für das Spiel immer noch zu wenig, weil es absolut großartig ist, eine absolut tolle Atmosphäre rüberbringt. Auch wenn ihr sagt, Lore-Technik hat nicht viel zu bieten. Ich habe das Spiel gerade auf meinem Mac installiert, weil meine Freundin das mit mir zusammenzockt. Wir wollen beide trinken, das wird übrigens wieder lustig. Gibt bestimmt wieder lustige Geschichten zu erzählen. Ich bin jetzt eine Zauberin, ein Wizard, war ja klar. Und ich einen Monk, um sie zu protecten. Naja, auf jeden Fall habe ich da wieder die Anfangssequenz gesehen. Ich habe wieder eine Gänsehaut. Also das, auch wenn ihr sagt, es hat lore-technisch definitiv viel zu bieten, finde ich die Geschichte und die Zwischensequenzen und die ganze Atmosphäre einfach grandios. Das Charling ist überkrass gut, ja, das heißt, die Char spielen sich unglaublich rund und toll und machen unglaublich viel Spaß. Es sieht sehr, sehr schön aus, wie ich finde. Es ist ein überragendes Spiel. Das einzige Problem, was es hat, ist, dass die Langzeitmotivation, die in der Diablo-Reihe immer die Items waren und die Charakterentwicklung momentan durch den Inferno-Modus einfach geblockt sind. Ja, und natürlich kann man sagen, das Spiel doch Hölle, ja, aber in Hölle habe ich die Motivation auch nicht, weil da nicht die besten Items droppen, ja. Und wo die besten Items droppen, da reichen meine Items nicht aus für. Und wie komme ich an vernünftige Items? Ja, habe ich vorhin schon erklärt, ja. Von daher ist das momentan ein bisschen schwierig, aber ich bin mir hundertprozentig sicher, dass Blizzard das in den Griff kriegt. Einfach, weil sie auch einen Ruf zu verlieren haben und weil sie es immer in den Griff gekriegt haben. Das heißt, das Spiel ist einfach unfertig momentan. Und ich gehe davon aus, dass Patches kommen werden, wenn auch PvP kommt und so weiter. Und dann wird es halt ein richtig, richtig geiles Spiel, bin ich hundertprozentig von überzeugt. Bei Diablo 2 war es ja auch so, dass es erst richtig, richtig gut mit dem Add-on geworden ist. Hier soll es 2 Add-ons geben. Oder vielleicht sogar 3. 2, meine ich jetzt im Kopf zu haben. Von daher kommen da bestimmt noch 1-2 Akte auf uns zu und bestimmt noch vernünftiges Tuning der ganzen Sache. Und ich werde es weiterspielen, einfach weil es ein hammergeiles Spiel ist und neben World of Warcraft für mich das beste Spiel aller Zeiten. Ja? Punkt. World of Warcraft habe ich noch länger und noch mehr Liebe und noch mehr Nähe und länger gespielt und mehr Leute kennengelernt. Von daher ist natürlich World of Warcraft unerreicht für viele von uns. Aber Diablo 3 kommt nah dahinter. Und wir sind ja auch erst am Anfang des Weges. Ja, so viel dazu. Liebe Leute, jetzt habe ich wieder viel Zeit mit Diablo verplappert. Ist einfach so, wir werden am Freitag in Late Game auch darüber sprechen, wenn ihr gerne an dieser Diskussion teilnehmen würdet, weil genau diese Diskussion werden wir führen. Ist der Inferno-Modus zu schwer? Da gibt es viele von euch in den Comments, die dazu eine Meinung haben, die auch absolut berechtigt sind, diese zu äußern. Das Problem ist nur, dass, was mich immer so daran ärgert, ist, dass sie nicht nur ihre Meinung äußern, sondern immer mir meine absprechen wollen. Das nervt mich ein bisschen, ja? Weil ich lasse euch ja eure Meinung auch. Von daher können wir es einfach ausfechten in Late Game Nummer 11 am Freitag. Frosch im Hals. Bewerbt euch dafür. Wir werden nicht nur Diablo über das sprechen, sondern über einige Sachen in Diablo. Wenn ihr da Bock habt, Gast zu sein, wir suchen da sehr. Was ist denn los? Ich muss mal wieder Tee trinken. Wir suchen da sehr kompetente Gäste. Ja, wir werden, keine Ahnung, über den Inferno-Modus reden, über die Performance-Probleme, über das Echtgeld-Auktionshaus und so weiter. Aber vor allen Dingen die Inferno-Diskussion wird halt extrem interessant. Von daher bewerbt euch. svenio@justnetwork.eu. Wir hätten euch gerne dabei. Ja, wenn ihr kompetent seid und da vielleicht auch Erfahrung habt, wenn ihr in der Gruppe spielt zum Beispiel. Es gab einige Leute, die in den Comments geschrieben haben, wir spielen in der Gruppe und kommen damit super klar auf Inferno, weil wir unsere Abilities aufeinander eingestellt haben und uns gegenseitig buffen, schaffen wir das ohne Probleme. Ja, also wenn ihr in so einer Gruppe seid, bitte unbedingt bewerben. Ja, bitte, bitte, bitte. Ja, aber nicht unbedingt wieder die Hardcore-Spieler, die dann in Hölle irgendwie gut zurechtkommen und meinen, sie sind's jetzt, sondern wirklich Leute, die Inferno auch durchspielen, ja, und auch auf in Akt 3 klarkommen, ja. Bewerbt euch, bewerbt euch, bewerbt euch. Danke, danke, danke. So. So, jetzt kommen wir ganz kurz zu einem Dankeschön von Matthias. Bei dem ist nämlich sein Mikro angekommen. Ich habe einen mega Frosch im Hals. Sein Mikro angekommen, was er im Rahmen unseres Gastsprecherbeitrags gewonnen hat. Der hat nachher noch einen zweiten Beitrag, den ich ehrlich gesagt ziemlich kritisch sehe, aber da sage ich nachher noch was dazu. Jetzt erstmal gibt es ein Dankeschön von Matthias, vor allen Dingen an euch. Und es gibt natürlich den Teil mit Anja und danach melde ich mich nochmal kurz. Bis gleich.
Ja, hallöchen, sehr geschätzte Hörer des Stavinio Talks Podcasts. Ja, vielleicht fragt ihr euch, was ist denn jetzt los, dass wir uns heute schon so früh hören und nicht erst am Ende. Ich muss euch etwas sehr Wichtiges mitteilen, und zwar, das fällt mir jetzt nicht leicht, aber ich liebe euch alle. Das Mikrofon ist gestern angekommen und ich freue mich wie ein Schneekönig und das habe ich allein euch zu verdanken, weil ihr immer euch meine Beiträge antut. Ich würde es ja nicht tun, aber ihr tut es und dafür danke ich euch vielmals. Und ich muss euch ganz ehrlich sagen, ich liebe euch alle. Euch alle, die ganze Community, aber ganz besonders dich. Ja, genau du. Du, der gerade vom Rechner sitzt. Ich liebe dich. Und deswegen werde ich noch sehr, sehr lange Beiträge für dich machen. Und damit bin ich jetzt raus. Wir hören uns später nochmal. Tschüss!
Hallo ihr Lieben, es ist Sonntagmittag. Naja, Nachmittag muss man schon fast sagen. Anja und ich sitzen wieder im TS zusammen. Kuschelig bei einer Tasse Tee und einer leckeren Kuchen, ja. Und haben hier einige Leserbriefe von euch, die wir thematisieren möchten. Einen wunderschönen guten Tag, liebe Anja.
Hallo, lieber Steve. Hallo, liebe Community.
Wie geht es dich?
Mir geht's natürlich wunderbar. Es regnet zwar draußen, aber das lädt ja dann ein zu zocken. Ich finde das ganz toll, dass es mal regnet und ich dann, wie gesagt, jetzt ohne schlechtes Gewissen die ganze Zeit vorm Rechner hängen kann. Sonst hatte ich immer so ein bisschen so, geh doch mal raus, die Sonne genießen. Nein, aber es regnet, das Wetter ist auf meiner Seite heute.
Hast du auch mal so ein schlechtes Gewissen, wenn die Sonne, wenn das Wetter gut ist, wenn du dann vorm Rechner sitzt? Ist ja interessant.
Ja,
das ist nicht nur bei mir so.
Ja, klar. Aber es hat jetzt endlich mal gereicht, dass ich jetzt heute Level 60 geworden bin. Yay!
Yeah! Alles klar. Mit Diamond?
Was für eine Klasse? Witch Doctor.
Witch Doctor. Oh, dann kriegen wir ja zeitnah einen Guide von dir, weil das fehlt noch ein bisschen auf Just Diablo. Wir haben noch gar nichts von Witch Doctor. Der Pox kriegt seinen Arsch auch nicht hoch. Mhm. Da bin ich ja mal gespannt, was da so kommt, wie du den so spielst.
Verdammt, ich hatte eigentlich immer mal auf Just Diablo geguckt, um mir einen Guide anzulesen zum Thema Witch Doctor.
Ja, ich weiß auch nicht. Witch Doctor interessiert irgendwie niemand, spielt auch scheinbar wirklich niemand. Ich kann auch überhaupt nicht einschätzen, wie der im Inferno abgeht irgendwie. Von Pox hört man da gar nichts. Vielleicht von dir oder einem anderen Community-Mitglied, vielleicht sollte ich mal so ein Dings anfangen als Twink. Mal drüber nachdenken. Anja, wir haben Leserbriefe gekriegt, die wieder alle über dich kommen irgendwie. Ich habe auch welche, aber die habe ich jetzt noch gar nicht durchlesen können. Die müssen wir dann vielleicht beim nächsten Mal, ich sehe gerade, dass ich einige habe. Ja, müssen wir beim nächsten Mal gucken. Anja, wir reden heute über den Nils. Dürfen wir das überhaupt sagen, dass der Nils heißt?
Das dürfen wir sagen, dass der Nils heißt.
Ich frage mal nachher, ist mal sicherer.
Ja. Nö, der heißt gar nicht Nils. Doch, der hat geschrieben. Ist eine relativ lange Mail. Ich habe mir die jetzt nochmal hier so zurechtgefuckelt. Also ich werde Teile davon vorlesen, habe ich mir gedacht. Aber nicht alles. Also wir müssen noch ein bisschen zusammenfassen.
Ist sehr lang, ja.
Ja. Der Nils schreibt, liebe Anja, lieber Steve, nach beinahe 8 Jahren, von denen wir fast 3 zusammen gewohnt haben, haben meine Freundin und ich gestern Abend unsere Beziehung beendet, obwohl wir uns noch immer lieben. Hört sich absurd an, ist es auch. Und doch ist es vermutlich der richtige Weg. Diese Erkenntnis möchte ich gerne mit euch teilen. Doch fangen wir von vorne an. Ich heiße Nils und bin 29. Ich kenne meine nun Ex-Freundin schon seit der 5. Klasse. Tja, die beiden sind dann 2004 zusammengekommen. Das Thema Freiheit war in ihrer Beziehung immer ein ganz großes. Also sie haben diverse Zeiten voneinander getrennt auch verbracht. Sie war, glaube ich, in London zum Praktikum. Er war unter anderem auch in Nepal. Lieber Nils, alleine die Tatsache, dass du in Nepal warst, finde ich total klasse. Erzähl uns doch mal was darüber. Naja, kommen wir zurück zum eigentlichen Thema. Anfang 2009 einigten sich Nils und seine Freunde endlich auf einen gemeinsamen Wohnort, wo beide Arbeit fanden. Sie in ihrem Fach, ich leider vollkommen fachfremd, aber Hauptsache Arbeit. So vergingen die Jahre und wir fingen irgendwann an, über den gemeinsamen Kinderwunsch und einen Wohnungskauf zu sprechen. Ich war mir hier jedoch stets unsicher, da ich aus meiner Studienzeit noch ca. 20.000 Euro Darlehensschulden habe und diese lieber erst zu einem gewissen Teil abstottern wollte, bevor ich eine eigene Wohnung gekauft oder bevor eine eigene Wohnung gekauft wird. Auch für ein Kind fühlte ich mich schlichtweg noch nicht bereit mit einer solchen finanziellen Bürde. Dies hat uns seit Anfang des Jahres sehr belastet und es war seither ein stetes Auf und Ab. Hinzu kamen Probleme mit ihrem ehemaligen Chef, die unsere Beziehung sehr belastet haben. Es kriselte sehr. Der Anfang vom Ende, so sehe ich es jedenfalls heute. So, der endgültige Bruch kam dann vor 7 Wochen. Da hat er nämlich ein Angebot für seinen Traumjob bekommen. Und die Krux an dem Ganzen, der Traumjob ist 300 Kilometer weit weg. Ihr ahnt schon, was jetzt kommt. Sie ist nicht bereit, mit mir umzuziehen. Ihr Glück macht sie scheinbar an dieser Stadt fest. Ihre Arbeit hier gefällt ihr gut. Sie hat einen Teil ihrer Familie und viele Freunde hier und befindet sich damit in einer völlig anderen Situation als ich. Gut erkannt, lieber Nils. Sie hat einen super Job, in dem sie glücklich und vor allem auch extrem gut ist, hat keine finanziellen Sorgen und wie gesagt, viele Freunde hier. Ich hingegen war beruflich sehr lange nicht gefestigt, arbeite derzeit in einem Job, der eher eine Notlösung ist, habe manchmal finanzielle Sorgen und kenne außer 2 langjährigen Gildenkollegen aus WoW und ihrem Freundeskreis kaum jemanden hier. So, die beiden haben dann angefangen, natürlich Diskussionen darüber zu führen, ob er den Job annehmen soll und was damit der Beziehung passiert. Und es gab natürlich endlose Diskussionen darüber und letztlich hat sich Nils entschieden, und zwar für seinen Beruf. Bis hierhin ist rational betrachtet sicherlich alles nachvollziehbar in Anbetracht der jeweiligen Situation, vernünftig und früher oder später auch durchaus von beiden Seiten zu verdauen. Man hätte in Würde und erhobenen Hauptes auf ehrliche Weise auseinandergehen können, doch der eigentliche Hammer kommt jetzt. Die beiden haben sich nämlich getrennt, und zwar für 6 Wochen, damit jeder so ein bisschen über die eigenen Gefühle klar werden kann. Und Nils hat diese Zeit auch genutzt, hat sich Gedanken über die Beziehung gemacht und was er will und ja, in welche Richtung so für ihn alles tendiert. Sie hingegen hat das seiner Meinung nach nicht so getan. Das sieht für mich im Moment auch so aus, denn sie war mit einem anderen Mann im Bett. So, und tut ihm natürlich ordentlich weh und er schreibt, was ich nicht verstehe ist, wieso man in einer solch schwierigen Beziehungsweise auf so brutale Art und Weise dem Partner so das Herz brechen muss. Ja. Er schreibt, sie war immer die treueste Seele, die man sich nur wünschen kann. Dieses Verhalten passt einfach nicht zu ihr. Ich erkenne sie nicht wieder. Sie ist total unreflektiert. Sie ist nicht die Frau, mit der ich 8 Jahre meines Lebens verbracht habe und über Wohnungskauf und Kinder gesprochen habe. Ich kann es mir nicht erklären. So, und er schreibt dann weiter, ich frage mich, wie weit kann und sollte man in der heutigen Berufswelt für seinen Partner gehen, habe ich mich vorschnell für meinen Beruf und damit gegen sie entschieden? Ist es nachvollziehbar, sich für den Beruf und gegen die Liebe zu entscheiden? Ist man mit Ende 20 heutzutage vielleicht sogar an einem Wendepunkt, der bei vielen über die berufliche und private Zukunft entscheidet und in der man dem Partner die früheren Freiheiten nicht mehr so einfach gewährt? Soll man seinen beruflichen Träumen folgen oder immer alles bedingungslos für die Liebe geben, sich dann später vielleicht Vorwürfe machen, Karrierechancen sausen, sich dann später vielleicht Vorwürfe machen, Karrierechancen sausen gelassen zu haben, so. Kann man dies überhaupt alles rational betrachten bei etwas so Irrationalem wie Liebe? Wie viel Freiheit kann und muss man sich in einer Beziehung lassen, um nicht selbst vor die Hunde zu gehen, beziehungsweise dem einen oder anderen zu viel abzuverlangen? Gibt es eurer Meinung nach immer einen Weg für die Liebe, auch wenn die äußeren Umstände nicht passen? So, soweit dazu. Dann schreibt er halt noch ein bisschen so, ja, wie es jetzt in ihm aussieht, nachdem sie ihm ja so vor den Kopf gestoßen hat. Ne? Er kriegt halt nicht aus dem Kopf, wie sie sich von einem anderen Mann mit im Bett vergnügt, sage ich jetzt mal. So, und allen, die da draußen gerade in einer ähnlichen Situation stecken, möchte er noch sagen, gebt euch auf jeden Fall selbst genug Zeit, um zu trauern, aber konzentriert euch letztlich auf das, was euch im Leben wichtig ist. Bleibt euch treu und habt keine Angst, euren Gefühlen und dem Weg zu folgen, den ihr für richtig haltet. Mein Gefühl war es, den Weg meines Traumberufs einschlagen zu müssen. Der Mensch an meiner Seite hat das nicht verstanden und war somit vermutlich nicht der Richtige. Das ist schwierig zu akzeptieren, aber ich bin mir zumindest treu geblieben. Mit Sicherheit werde ich den Schritt der Trennung bereuen, aber ich hätte es noch mehr bereut, wenn ich mich selbst verraten hätte. So viel zum Thema Nils.
Tja, was meinst du?
Muss mal eben schlucken, so.
Ich sag da nichts zu jetzt, die Vorlage lasse ich mal schlagen.
Komm, der war jetzt echt zu flach. Lieber Nils, ich habe mir Folgendes gedacht bei deinem Brief. Ich kann ehrlich gesagt ganz gut verstehen, was da bei euch beiden abgegangen ist. Ich kann dich gut verstehen, ich kann sie auch verstehen. Und das ist so ein totaler Klassiker, meiner Meinung nach. Also, es ist ganz so, kommen wir mal ganz kurz zur grauen Theorie, damit du verstehst, was ich meine. Und zwar in einer Beziehung nimmt einer ganz oft den rationalen Part ein und der andere den emotionalen Part. Das ist ganz oft so, dass der Mann der rationale ist und die Frau der emotionale Teil. Wenn die sich dann streiten oder diskutieren oder irgendwas entscheiden sollen, dann entfernen die sich immer weiter voneinander. Und letztlich hat jeder das Gefühl, der andere versteht ihn nicht, weil der Mann in dem Fall, ne, sieht ja seine rationalen Argumente und findet das alles logisch. Und sie sieht ihre Emotionen und versteht nicht, dass er sie nicht verstehen kann. Bei euch beiden sehe ich das sehr ähnlich. Also du hast ganz viele rationale Gründe, warum du dich wie entschieden hast, aber du wahrscheinlich, und das denke, das ist das Problem bei euch gewesen, du hast zu wenig Verständnis für ihre emotionale Seite gehabt und umgekehrt hatte sie zu wenig Verständnis für deine rationale Seite. Also ich denke, dass sie sich bereit gefühlt hat für das Kind, sonst hättet ihr ja auch nicht drüber gesprochen. Und wenn Frauen in eine Phase kommen, wenn sie sich bereit für ein Kind fühlen, dann ist mit rationalen Dingen sowieso nicht mehr viel, ne? Sondern dann überwiegt halt die Emotion. Und und sie wollte das Ganze halt vorantreiben. Du warst ja definitiv noch nicht so weit, das schreibst du hier ja auch. Und das hat euch letztlich, denke ich, so auseinandergetrieben. Also letztlich glaube ich gar nicht, dass du dich wirklich für deinen Beruf und gegen die Liebe entschieden hast, sondern du warst einfach noch nicht so weit wie sie. Und das hat letztlich, glaube ich, den Zeitpunkt gegeben. Und dass sie dann hinterher hingeht und in eurer, sagen wir mal, Trennungsphase dann mit einem anderen Kerl schläft, ja, das ist scheiße von ihr und ich verstehe, wie weh dir das tut. Frauen haben dann so eine bescheuerte Logik, ja, die ist wirklich total bescheuert, tut mir leid, aber es ist bei uns Mädels so. Die denken dann so, und er hat jetzt nie verstanden, wie ich gefühlt habe und jetzt tue ich ihm richtig weh und dann spürt er mal, wie sehr mich das alles schmerzt. Und das hat sie ja offensichtlich geschafft, nur hat sie nicht geschafft, dass bei dir das Verständnis dafür ankommt.
Ja, wie kann denn da auch Verständnis ankommen?
Aber hast du
selber gesagt, das ist ziemlich doof, ja.
Ja, es ist eine total bescheuerte Logik, aber Frauen denken dann in so einer Situation so.
Kann
oder
man das
so
pauschalisieren, Anja? Ich weiß nicht.
Ja, ich kenne das.
Du kennst das, alles klar.
Nicht von mir selber, aber von, glücklicherweise nicht von mir selber, mein Gott.
Aber ist es denn, ich muss jetzt ehrlich sagen, dass ich jetzt nicht rausgehört habe, dass das ihre Intention dahinter war, dass sie sagen wollte, irgendwie, ja, ich popp jetzt mit dem anderen, damit du mal siehst, wie mir das wehtut hier oder so.
Nö, das passiert unterbewusst.
Alles klar, gut. Ja, aber,
Ja.
Ja, aber ich meine, also, dass man sowas macht, da muss doch die Beziehung sowieso schon so angenockt sein, dass, ja. Dass einem auch dann nicht mehr so wichtig ist, als jetzt irgendwie diesen, keine Ahnung, One-Night-Stand, whatever zu haben.
Ja, letztlich sehe ich es einfach so, dass ihr beide euch der Klassiker, ne, richtig auseinanderentwickelt habt. Sie hat die Entwicklung Richtung Familie gründen und, sagen wir, sesshaft werden gemacht. Und es liest sich für mich so, als wäre Nils einfach wirklich noch nicht so weit gewesen und wollte weiterhin bei seiner Freiheit bleiben, dass das zu Differenzen führt und dass sie sich auf einmal nicht mehr so flexibel zeigt wie am Anfang der Beziehung, dass es bei ihm natürlich auch zu Irritationen führt. Das kann ich echt gut verstehen. Und jetzt du.
Ich kann das auch verstehen, so ist es manchmal in der Beziehung, gerade wenn man so lange zusammen ist und ich weiß, ich habe jetzt nicht mehr im Kopf, wie lange, aber das war ja, glaube ich, sehr lange, oder?
8 Jahre.
Das ist für mich schon relativ lange. Ich bin auch so in den Dimensionen, ich bin jetzt gerade 6., 7. Jahr. Meine Beziehung vorher, davor war auch 8 Jahre, also da kehrt der Alltag doch sehr in so eine Beziehung ein. Manche werden mich wahrscheinlich auslachen, dass ich jetzt sage, nach 7, 8 Jahren, die 20 Jahre zusammen sind oder so, aber ja, und da zeigt sich dann halt das wahre Bild. Da zeigt sich dann halt, man wirklich auch zusammenpasst. Ja? Am Anfang, irgendwie so die ersten Jahre, ist halt noch viel Schmetterlinge im Bauch und viel noch toll und perfekt. Aber so nach 7, 8 Jahren, man sagt ja auch, das verflixte 7. Jahr, ne? Da geht die Maske dann irgendwann runter und dann sieht man, wie der Kerl richtig ist oder der Partner. Ja, und wenn so eine Beziehung dann kaputt geht, dann ist es einfach so. Dann hat man einfach für sich gemerkt, irgendwie, dass es vielleicht auch nicht das Richtige ist. Und ich, keine Ahnung, was soll ich sagen? Es ist sehr, 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 sehr schwierig, Traumberuf und Liebe teilweise zu unter einen Hut zu kriegen. Irgendwie. Ich finde, das, was der Nils schreibt, jetzt rein subjektiv, klingt auch ein bisschen egoistisch für mich. Mhm. So Traumberuf hin oder her, irgendwie, ich will jetzt dahin und die Frau muss spuren. Klingt ein bisschen so für mich.
Klang für mich nicht so.
Ja. Aber ich meine, er erwartet das ja eigentlich von ihr, oder?
Ja, aber weißt du, er schreibt ja auch, dass sie da endlos diskutiert haben. Wahrscheinlich haben die sich so lange um Kopf und Kragen diskutiert, ne? Dass er irgendwann so ein bisschen so auch bockig dann wurde. Kann ich mir vorstellen. Ja,
aber was soll die Frau denn machen irgendwie? Also, Also, das ist halt auch immer so eine Sache, ne? Nach wem geht es da? Das ist ja in einer Beziehung immer so ein Problem, ne? Irgendwie, ja. Die Frau kriegt ihren Traumberuf oder der Mann und dann muss er weg und dann muss der jeweils andere Partner alles aufgeben. Das ist natürlich auch mal zu einem gewissen Maße auch egoistisch, das zu verlangen. Meistens sind es die armen Frauen, in Anführungsstrichen, die da mitgehen müssen irgendwie. Meistens, in der Regel. Ja, das ist sowieso ist ganz schwierig irgendwie. Ja, das ist immer so ein bisschen nach dem, wer in der Beziehung die Hosen anhat, der entscheidet dann, wo es hingeht, so nach dem Motto. Da weiß ich nicht. Was natürlich überhaupt nicht geht, ist, dass die Frau einen anderen poppt irgendwie. Das wäre für mich sowieso ein K.O.-Kriterium, ganz ehrlich gesagt. Jemand, der sowas macht, also wenn das, ich bin jemand, der das überhaupt nicht verzeihen kann. Das muss jeder für sich selbst entscheiden. Wenn sowas passiert, ist für mich Feierabend sofort. Und auch wenn da noch so viele Gefühle drin sind, sowas kann ich persönlich nicht verzeihen. Und ich weiß nicht, ob der Nils, aber ich denke auch nicht. Und von daher hat er doch zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen. Klingt jetzt ein bisschen blöd, Nils, aber ist halt einfach so. Die Beziehung hat diese schwierige Lage nicht überstanden. Du weißt, woran du bist. Du hast deinen Traumberuf und kannst dann in der neuen Ecke, wo du jetzt bist, vielleicht eine neue Frau kennenlernen. Mehr kann ich da ehrlich gesagt nicht zu sagen. Von daher ist es, auch wenn es vielleicht jetzt nicht so aussieht, lieber Nils, für dich Win-Win. Hat die Prüfung nicht bestanden irgendwie oder die Beziehung nicht. Du kannst deinen Traumberuf machen und hast einen Neuanfang.
Mach's Beste draus.
Ja. Also von daher, manchmal ist sowas auch ganz gut. Ich weiß noch, wie ich mich da gequält habe, irgendwie, als ich Bremen verlassen musste fürs Referendariat, irgendwie meine Freunde und Familie mehr oder weniger hinter mir lassen musste. Ich meine, 2 Stunden oder anderthalb oder anderthalb Viertel, das ist jetzt nicht so die Welt, aber für mich, gerade so als Stubenhocker, so als jemand, der so ungern sowieso reist und ungern das eigene Nest verlässt, war das schon ein ziemlich großer Schritt. Und ist mir echt schwer gefallen, ne? Und das ist bei mir im Leben oft so, ne? Irgendwas, was einem besonders schwer fällt, wo man sagt, damit sich da jetzt drauf einzulassen, siehe USA-Reise zum Beispiel, das fiel mir am Anfang auch echt schwer. Aber wenn man es da mal gemacht hat, dann merkt man im Nachhinein, Alter, das war total geil, dass ich das durchgezogen habe. Kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, weil es war super, ja. Genauso war es mit dem Referendariat, genauso war es mit dem Schritt hier nach Schesel, beziehungsweise nach Lauenbrück. Ja, manchmal muss man einfach was riskieren, um irgendwie was Besseres zu finden irgendwie. Und Nils, pass mal auf, irgendwie, das geht gut aus. Es ist meistens so. Vertrau mir, Nils.
Ja. Ja. Und dann schreib mir nochmal, wie es in Nepal und in Indien war. Da bin ich ja ganz neugierig.
Figo geht gerade an meine Darth Vader-Maske. Spinnst du eigentlich? Er fühlt sich von der dunklen Macht angezogen, rein optisch. Ja, Anja, schöner Leserbrief, wie ich fand. Auch mal ein Thema, was wir überhaupt noch nicht hatten, finde ich so. Mhm. Fand ich ganz toll. Und ja, Nils, hättest du mir auch mal schicken können, nicht nur an dir. Das tut weh. Naja, wir kommen zum Robert. Der Robert weiß nicht so richtig, ob er Abitur machen möchte, oder?
Genau, so schaut's aus. Robert hat mich über Facebook angeschrieben und ich lese einfach nur mal den Teil vor, der jetzt wirklich der wichtige ist quasi. Er schreibt nämlich, also, da du solche Mails wahrscheinlich oft bekommst, mache ich es kurz. Stimmt gar nicht, Robert, habe ich noch nie bekommen, die Frage. Kurz zu meiner Person, meinen Namen kennst du ja bereits und ich bin 14 Jahre alt. Ich gehe in die 8. Klasse eines Gymnasiums und meine Noten sind nicht ganz so rosig und ich finde die Schule momentan nicht einfach. Das sagt wohl jeder. Meine Schulnoten sind seit der Trennung meiner Eltern vor ungefähr einem halben Jahr so abgerutscht. Deshalb ist für mich klar, dass ich nach der 10. Klasse erstmal mit der Schule aufhöre und eine Ausbildung anfange. Doch jetzt zu meinem eigentlichen Problem. Meine Mutter will unbedingt, dass ich das Abi mache und immer, wenn ich anfange darüber mit ihr zu reden, wird sie laut und fängt an, mir einen Vortrag zu halten, was sie schon alles für mich geopfert hat. Jetzt meine Frage, was soll ich tun? Liebe Grüße, Robert. Steve, du als Lehrer.
Das kennen wir doch alle, oder? Das Gelaber irgendwie.
Ja, sicher.
Ich habe alles für dich aufgegeben. Ja. Solange du die Füße unter meinen Tisch machst, wirst du Abi. Das hat meine Mutter ganz genauso gemacht. Ganz genauso. Und sie ging mir total auf den Sack damit. Nicht nur irgendwie während des Abiturs, sondern auch danach. Du machst dein Studium zu Ende, Junge, dann hast du was in der Hand, danach kannst du machen, was du willst. Ja, das hat sie auch während des Abiturs so gemacht. Ja, so spricht die.
Mach die.
Machst
erst mal Abitur, wenn du Abitur gemacht hast, dann können wir weitersehen. Ja.
Schön. So. Den nächsten Podcast machen wir nur so.
Und meine Mama hat immer recht gehabt. Ja.
Verdammt.
Ja. Das ist auch, finde ich, nötig. Einfach weil man in dem Alter einfach dazu neigt, irgendwie lieber das zu machen, worauf man Lust hat. Und das sage ich meinen Schülern auch immer wieder. Das geht leider nicht nur irgendwie. Weil man sehr, gerade in dieser Lebensphase sehr, die Entscheidung einen sehr großen Einfluss auf den weiteren Lebensweg und auf das weitere Leben haben. Und wenn Mama dann nicht mal sagt, pass mal auf, Alter, jetzt krieg deinen Arsch mal hoch, dann neigt man dazu, den Arsch eben nicht hochzukriegen und sich sein Leben zu verkacken. Irgendwie. Und das kann man in diesem Alter noch nicht so richtig realisieren mit 14. Ja? Von daher kann ich da nur ganz kurz und schmerzlos sagen, lieber Robert, hör auf deine Mom. So blöd das jetzt gerade klingt.
Sehe ich leider ähnlich, lieber Robert. Da du geschrieben hast, dass seit der Trennung deiner Eltern die Noten so abgerutscht sind, muss ich dir ehrlich sagen, das ist normal. Also ja, das wird sich auch wieder fangen und das ist auch in deinem Alter normal, dass du Phasen hast, in denen es einfach scheiße läuft in der Schule, weil du einfach permanent abgelenkt bist mit irgendwelchen anderen Dingen. Da muss man so ein bisschen durch. Das andere, was ich dir so ein bisschen mitgeben will, ist die Aussicht darauf, dass wir in einer Gesellschaft leben, wo der höchste Bildungsstand ausschlaggebend ist für viele, viele Dinge. Also vielleicht überlegst du dir mal wirklich, was aus dir werden soll. Und wenn du Abitur hast, dann hast du quasi den ultimativen Fahrschein erstmal nach der Schule, um alles machen zu können. Dann kannst du ja immer noch deine Ausbildung machen oder du kannst eben studieren. So, wenn du jetzt nach der 10 aufhörst, ne, kannst du halt nicht studieren. So sieht es im Moment aus. Und wenn du aber wirklich dabei bleibst und das in einem halben Jahr, in einem Jahr, in anderthalb Jahren immer noch so ist, dann würde ich sagen, mach Praktika, 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 informier dich und red nicht mit deiner Mutter einfach nur darüber, dass du aufhören möchtest, sondern darüber, was du wirklich machen willst. Also mach ihr konkrete Vorschläge. Sag ihr, Mama, in die Richtung habe ich Pläne und ich habe mich folgendermaßen informiert und keine Ahnung, das ist der Weg, den ich unbedingt gehen will. Dann wird sie sich wahrscheinlich auch da eher auf ein Gespräch einlassen, als wenn du nur sagst, ne, nachher zehn mache ich nicht weiter und dann mache ich eine Ausbildung.
So. Genau.
So sehe ich das.
So ist das auch absolut richtig, denke ich. Sofern man davon richtig oder falsch sprechen kann.
Ja.
Ja, ich sage meinen Schülern immer irgendwie, wenn ihr jetzt nicht aufpasst, irgendwie wacht ihr eines Tages auf und macht einen Job, den ihr hasst, weil ihr keinerlei Möglichkeiten hattet, irgendwas anderes zu machen. Weil euer Zeugnis so schlecht ist oder weil ihr keinen Abschluss hattet oder was weiß ich was. Das ist ein Gelaber, was man in diesem Alter nicht hören will. Das wollten wir alle nicht hören irgendwie und haben dann auch gedacht, was labern die da, irgendwie die Mama oder der Lehrer für eine Scheiße. Aber ich sage mal zu meinen Schülern irgendwie, ich habe keinen Bock darauf, dass ihr irgendwie in 20 Jahren auf den alten Krömer zukommt und sagt, Herr Krömer, hätten Sie mir damals doch noch deutlicher gesagt, dass ich meinen Arsch hochkriegen soll.
Genau.
Aber ich gesagt, ihr könnt machen, ihr könnt machen, was ihr wollt, sage ich, aber kommt mir nicht in 10 Jahren irgendwie und zieht mir meinen Krückstock weg und sagt dann, hier Krömer, hättest du uns mal gesagt, weil ich hab's euch gesagt. Ja. Also von daher, ohne Abi heutzutage, lieber Robert, sieht es schlecht aus, muss man ganz ehrlich sagen. Ja.
Ja.
Weil als jeder Hans und Schwanz hat Abi, irgendwie das ist einfach so, was heutzutage Abi macht, gerade so in den, sagen wir mal, in leistungsschwächeren Bundesländern, was da rumläuft.
Wo Robert übrigens auch wohnt, ja.
Von daher geht ohne Abi heutzutage nichts, zumindest wenn du einen einigermaßen geilen Beruf machen willst, der dir auch dein Leben lang Spaß macht. Und ich persönlich, Ferndiagnose, der da auch keinerlei Erfahrung hat, kann mir nicht vorstellen, dass es Spaß macht, sein Leben lang bei Aldi an der Kasse zu sitzen. Aber subjektiv. Kann ja sein, dass es vielleicht doch Spaß macht.
Ja, Robert, was dir übrigens auch passieren kann, ist, dass wenn du nach der Schule eine Ausbildung machst und dich nicht für ein Studium entscheidest, was ja legitim ist, dass irgendwann im Laufe deines Berufslebens irgendwann mal dein Chef auf dich zukommt und sagt, Mensch, Herr Robert, Sie haben doch oder Sie sind doch irgendwie ein guter Mann, wir haben hier die Möglichkeit, dass Sie jetzt noch für uns studieren, neben dem Beruf, wollen Sie das nicht machen, da bieten sich große Karrierechancen für dich ohne Abi, allerdings auch nicht. Und das Zweite, was mir noch gerade eingefallen ist, also ich habe mein Abi ja auf dem zweiten Bildungsweg nachgeholt und das war zwar auf der einen Seite eine geile Zeit, auf der anderen Seite habe ich mir so manches Mal gedacht, mein Gott, hätte ich es damals mal machen können, ne? So, wo ich sowieso im Lernfluss war, daran gewöhnt war zu lernen und ja, im Prinzip nicht mehr viel Zeit war, die ich noch hätte machen müssen. Also ich habe mir da das manches Mal in den Hintern gebissen.
Haben wir uns, glaube ich, irgendwie alle, ne? Also irgendwann, ja. auch wenn man es dann gemacht hat, irgendwie hätte ich doch noch mehr gemacht und wäre ich doch nicht so ein fauler Sack gewesen. Und
ja.
Das kennt, glaube ich, jeder. Von daher, ja. Robert, mach das Beste draus, Alter. Glaub mir, ohne Abi wird das ein langweiliges Leben berufsmäßig. Also von daher, gut, kann man jetzt auch nicht so pauschal sagen, aber wir verstehen uns, Robert, ne? Zwinker, zwinker. Ja, liebe Anja, jetzt sind wir ganz überraschend schnell durchgekommen. Haben wir noch irgendwas anderes, worüber wir reden können?
Finde ich auch. Wir hatten ja letztes Mal den Aufruf gestartet, über die schönen Kleinigkeiten zu sprechen, über die wir uns so freuen. Hat da sich eigentlich jemand an dich gewendet?
Ich meine, dass ich einen Brief dazu gekriegt habe. Den müsste ich jetzt aber erstmal suchen. Scheiße.
Ja, such doch mal eben. Ich erzähle mal, worüber ich mich gefreut habe.
Ja.
Und zwar vor ein paar Tagen saß ich bei mir auf dem Balkon, ich habe da auch schöne Balkonkästen und lustig schöne bunte Blumen und da kam eine Hummel. Und ich stehe total auf Hummeln. Über die habe ich mich total gefreut, weil Hummeln finde ich ja die lustigste unter allen Insekten. Erstmal ist sie ja viel zu dick, um zu fliegen und das war eine richtige Pummelhummel. Also so ein richtig fettes Vieh. Dann kamen die vorbei und Pummelhummeln sehen ja auch immer so aus, als wären die tierisch besoffen, ne? Als hätten die sich erstmal morgens schön die Nektarkante gegeben. Und ich saß da, wie gesagt, auf meinem Balkon, sah dieser Hummel zu, wie sie an mir vorbeiflog. Und dachte, du hast es richtig gut raus. Und es war so lustig. Und einfach, es war so eine richtige Kleinigkeit. Aber da musste ich in dem Moment auch so richtig dran denken. Es war einfach schön, weil es war gemütlich. Ich saß in der Sonne und ich sah dieser Pummelhummel zu, wie sie versuchte, die Blüte zu treffen. Hat nicht so ganz geklappt beim ersten Mal, weil, wie gesagt, zu besoffen vom Nektar. Aber es war einfach total schön. Hast du den Brief gefunden?
Nee.
Verdammt. Ja, eine andere Kleinigkeit, über die ich mich noch total gefreut habe, ist, dass meine liebe Freundin aus dem Urlaub wieder da ist.
Nee, hör auf.
Doch, die war jetzt 2 Wochen weg, die wohnt in Bayern und wir beide sind WhatsApp-abhängig, ja? Also,
oh.
Ja, wir schicken uns den ganzen Tag Nachrichten, das ging halt nicht, als sie im Urlaub war, sondern da gab es so alle 3 Tage meine SMS, ne? Sind wir schon ordentlich auf den Zug gegangen und jetzt ist sie endlich wieder da und wir können den ganzen Tag schreiben. Oh, das ist so schön.
Frauen. Nee, ich habe was anderes gefunden. Ich habe jetzt diesen, ich muss mal irgendwie Ordnung schaffen bei mir im Postkasten. Darf ich das vorlesen? Nee, steht hier nicht. Podcast-Hörer hat mir einen Leserbrief geschrieben, der ganz kurz ist und den wir nochmal eben reinschieben können. Und zwar schreibt der lieber Anja, lieber Steve, ich schreibe euch diesen Leserbrief, um zu erfahren, wie ich vorgehen kann oder welchen Schritt ich machen könnte. Wie ich schon oben schrieb, fühle ich mich tierisch überflüssig auf der Welt. Sowas hatten wir, glaube ich, vor ein paar Wochen schon mal. Erstmal was über mich. Ich bin weder schlank noch rund. Ich habe ein paar Fettpolster und meine Schönheitsfehler. Dazu bin ich 19 Jahre alt und werde dieses Jahr noch 20. Ich bin ein sehr ruhiger, junger Mann, der viel nachdenkt, bevor man es tut. Naja. Ebenfalls bin ich kein Partymensch. Dazu kommt noch, dass ich am PC hocke. Wie kam es dazu? Fragezeichen. Früher oder hatte ich Freunde, die angerufen haben und gesagt haben, komm vorbei und lass uns ein bisschen Fußball spielen. Ich habe mich mittlerweile von ihnen distanziert, da mich ihre Art einfach ankotzt und ich als ein Individuum den Gruppenzwang nicht mitmachen muss. Das heißt, du boykottierst den Fußball, oder was willst du uns damit sagen?
Ja. Damit hast du ja schon total verschissen.
Mittlerweile sind diese besagten Freunde dem Alkohol verfallen. Am Anfang ist jedes Wochenende und mittlerweile sind sie so weit und trinken über die Woche, nur weil es Drinks für 1 Euro gibt. Ein paar von denen nehmen sogar Lachgas ein. Holla, die Waldfee. Mit den jungen Frauen sieht es auch irgendwie nicht gut aus, denn ich weiß nicht, wie ich ein Gespräch eröffnen könnte, weil ich schon unbeschrieben zu viel nachdenke und deshalb meistens nur zum schlimmsten Ergebnis komme und ich es daher erst gar nicht versuche. Ihr habt in den letzten Podcasts gesagt, dass man sich an kleinen glücklichen Momenten festhalten soll. Also es gibt zwei Ereignisse, die in den letzten Wochen passieren. Zum ersten Mal wäre es die EM und zum zweiten Mal wäre es ein kleines Kickerturnier zwischen Filialen, wo ich mitwirken darf und mich schon riesig darauf freue. Trotzdem fühle ich mich weiterhin überflüssig und wüsste gerne, an was ich festhalten kann, wenn diese Ereignisse vorbei sind. Ich habe auch schon Gedanken an Suizid verloren, aber habe es aber noch nie gemacht. Das ist jetzt unschwer rauszubekommen, weil sonst würdest du diesen Brief nicht schreiben, weil ich noch Hoffnung habe, dass das noch jemand, was? dass doch jemand auf dieser Welt auf mich wartet.
Ja. Also, Namen wissen wir nicht, ne?
Na, Namen wissen wir, aber er hat ihn nicht genannt hier in dem Dings. Ich sehe nur am Absender, deshalb lassen wir das einfach mal, den zu sagen.
Lieber Unbekannter, ich finde nicht, dass du überflüssig bist. Es gibt immer mal Phasen im Leben, da fühlt man sich ein bisschen einsam, weil Freundeskreise sich einfach auseinanderentwickelt haben oder weil man sich halt von Freunden distanziert. Ich kann verstehen, dass du dich von den Leuten distanzierst, aber das sind so Phasen, ja, die muss man halt so überbrücken und dann kommen auch irgendwann wieder neue Leute. Also das wird hier noch häufiger im Leben passieren, dass du dich, ja, es gibt so einige Menschen, die hat man irgendwie sein Leben lang an seiner Seite und die meisten, die begleiten einen phasenweise und dann wieder auch nicht. So. Und du kannst die Chance oder die Phase jetzt als Chance nutzen, gut mit dir selber zurechtzukommen, das kann auch gar nicht jeder. Und dir eine schöne Zeit zu machen, man kann auch tolle Dinge alleine machen, geh mal raus, zock so lange du willst, mach dir eine schöne Zeit und sei zufrieden mit dir, nur weil es im Moment nicht alles so klappt, heißt es noch lange nicht, dass du überflüssig bist.
Es ist ja so, dass wir immer dasselbe raten, quasi sich an irgendwelchen Kleinigkeiten zu erfreuen. Das macht er ja auch richtig, finde ich. Auf die EM freuen wir uns ja wohl alle und auf das Kickerturnier und so weiter.
Ja.
Aber es müssen ja nicht so große Sachen sein, lieber, jetzt habe ich fast den Namen gesagt, lieber unbekannter Podcast-Hörer. da gibt es ja eine Menge andere Sachen. Und vor allen Dingen, was ja auch eine schöne Möglichkeit ist, irgendwas zu finden, was einen besonders glücklich macht, ja? Also jetzt meine ich nicht irgendwelche Kleinigkeiten, auf die du dich freust, sondern irgendwas zu finden, was dich extrem glücklich macht. Und wenn das vorm Computer sitzen ist, dann mach das einfach, ja? Also wenn dich das glücklich macht und ja, das Problem ist natürlich, dass man da vielleicht jetzt nicht unmittelbar Freunde findet, aber vielleicht findest du ja einen Mittelweg irgendwie. Vom Rechner sitzen und mal rausgehen, das, was Anja gesagt hat. Ansonsten, mich macht es immer glücklich, irgendwas zu schaffen, ja, irgendwie kreativ zu werden. Das ist so meine Passion. Da werdet ihr auch alle schon mitbekommen haben. Krümmer trainiert, Krümmer vs. World 2, sage ich nur. Da habe ich jetzt irgendwie zwei Wochen dran rumgeschnibbelt. Das macht mich auch zum Beispiel sehr, sehr glücklich, irgendwie so Ideen da zu haben, diese aufzuschreiben und diese dann umzusetzen in so ein Werk und zu sehen, wie so die eigenen Gehirn, die eigenen Gehirngespinste, nehmen wir mal, wie heißt es? Hirngespinste dann irgendwie greifbar werden und sich in so ein Werk verwandeln. Das ist für mich immer eine ganz große Befriedigung und ja, so muss jeder eigentlich nur rausfinden, was ihn besonders glücklich macht. Und das kann auch mal ein Hobby sein, ja. Das kann auch sein, wie in deinem Fall Tischfußball oder keine Ahnung. Bei den anderen ist es Fußball, bei dir scheinbar ja nicht so. bei deinen Freunden ist es Alkohol, ist natürlich nicht so doll, aber naja, finde einfach, was dich glücklich macht, lieber Dennis, und wenn du das findest, dann ist es meistens so, dass du in dieser Sache auch extrem gut wirst, weil wenn was einen glücklich macht, dann wird man extrem gut. Und wenn man extrem gut in irgendwas ist, findet man auch ganz schnell in dieser Sache Freunde. Das ist nämlich so ein Kreislauf, ne? Von daher, Dennis, ja.
Ich hab den Namen doch gesagt.
Na, scheiße! Ich schaffe es nie. Nie. Ja, es gibt eine Menge Dennisse, von daher wird er mir das verzeihen. Sorry. Ja, ich lese immer den Absender und es ist dann wie so ein Wurm, der in meinem Hirn lauert und raus will und irgendwie klopft. Und irgendwann, ja, ich bin alt und senil, was soll ich sagen?
Liebe Leute, wenn ihr nicht wollt, dass euer Name genannt wird, dann schreibt doch unter John Doe oder.
Ja. Mike Peter. Gut, wir sind genau. Jetzt, haben wir jetzt überzogen irgendwie, weil wir jetzt noch ein, was heißt überzogen? Also wir sind da ja ein bisschen. Frei, was die Zeit angeht, aber ich würde sagen, wir kommen jetzt mal zum Ende. Anja, gibt es noch irgendwas Wichtiges zu sagen?
Ich spiele gerade mit meiner Katze und bin einfach glücklich und zufrieden.
Alles klar. Meine Katze versucht gerade, nachdem meine Frau angefangen hat zu saugen während des Podcasts und ich die Tür zugemacht hat, versucht sie jetzt gerade die Tür wieder zu öffnen und springt dagegen. Von daher werde ich jetzt meine Frau und Katze der Reihenfolge nach erwürgen und wünsche dir einen wunderschönen Sonntag und wir hören jetzt den Rest vom normalen Podcast weiter.
Dir und euch auch einen schönen Sonntag. Bis bald.
Tschüss.
So, ihr Lieben, mittlerweile habe ich meinen Frosch im Hals auch mehr oder weniger besiegt. Ich habe ihn einfach erstickt mit Nahrung und Tee. Ja, das war der Teil mit Anja. Und jetzt fehlt eigentlich nur noch der Matthias. Es ist mal so, dass Matthias ein Thema anspricht, ja, wo man lange drüber diskutieren kann, ich es auch oft gemacht habe und so weiter. Es geht nämlich darum, irgendwie um Meinungen und wer als das Recht hat auf seine eigene Meinung und eigentlich ja alle. Ich möchte es diesmal so machen, dass ich erstmal Matthias zu Wort kommen lasse. Es macht wenig Sinn, wenn ich darüber vorher schon was erzähle und ihr gar nicht wisst, worum es geht. Das heißt, wir hören jetzt erstmal Matthias mit seinem Beitrag und ich sage dann kurz danach wieder was dazu. Das heißt, wir hören jetzt mal rein, was der Matthias uns heute zu sagen hat.
Hallo Leute, ich muss heute mal ein Thema anschneiden, von dem ihr wahrscheinlich schon alle mehr als die Schnauze voll habt, aber es führt leider kein Weg daran vorbei. Es geht heute auch bei mir mal um Diablo 3. Und ich muss euch sagen, dieses ganze Geflame geht mir so tierisch auf die Eier. Steve behauptet, es ist das beste Spiel, das er je gespielt hätte. Jemand anders behauptet etwas Gegenteiliges. Und ich sage, sie haben beide recht. Natürlich sind sie unterschiedlicher Meinung, aber das ist etwas völlig Natürliches, das ist menschlich. Und wie langweilig wäre unsere Welt denn, wenn wir immer alle das Gleiche denken würden, immer alle das Gleiche sagen würden, immer alle die gleiche Meinung hätten. Da würden wir in einer furchtbar grauen Welt leben. Aber anstatt sich darüber normal auszutauschen und wie Erwachsene darüber zu diskutieren, dass sie unterschiedliche Meinungen haben, ziehen es 95% der Beteiligten lieber vor, einen Flame War zu starten, um jeden niederzumachen, der nicht exakt ihrer Meinung ist. Mich persönlich hat es auch nicht sehr lange gereizt, was einfach daran liegt, dass ich Spiele immer nur so lange spiele, bis ich die Story komplett gesehen habe. Ich könnte jetzt natürlich in Forum XY gehen, nachdem ich das Spiel durchgespielt habe, und schreiben, ist ja voll schnell durchgespielt und so, ne, ist ja voll kacke. Oder ich könnte es auch einfach sein lassen und die Leute, die es gerne spielen und dieses Spielprinzip mögen, die sollen es doch spielen. Dann spiele ich eben was anderes. Wo ist das Problem? Umgekehrt muss man natürlich auch sagen, dass die Leute, die in der Hinsicht leichte Kritik anbringen, extrem niedergemacht werden dafür, dass sie ihre Meinung sagen, was ich auch wiederum nicht in Ordnung finde. Und ganz ehrlich, gut, ich habe das Spiel jetzt umsonst bekommen, aber hätte ich dafür 60€ bezahlt, würde ich mich, naja, verarscht fühlen ist jetzt vielleicht ein bisschen hochgegriffen, aber ich denke, ihr wisst, was ich meine. Aber das ist allein meine Meinung und ich habe ein Recht auf meine Meinung, so wie ein jeder andere das Recht auf seine x-beliebige Meinung hat. Aber wie schon gesagt, bedeutet das nicht, dass man jemand anderem seine Meinung aufzwingen darf. Und damit meine ich unter anderem auch die Leute, die endlos am Spiel rummeckern, weil es nicht exakt das ist, was sie sich vorstellen. Leute, wenn euch das Spiel nicht liegt, spielt doch was anderes. Es gibt genug Leute, die haben sich exakt das gewünscht und die sollen das doch spielen und damit glücklich sein. Und das schließt auch den extrem harten Inferno-Modus mit ein. Wenn es euch nicht liegt, dann lasst es doch einfach sein. Warum wollt ihr etwas spielen, was euch keinen Spaß bringt? Und ich wette, es gibt mindestens eine Handvoll Leute, die genau das wollen, die sich am Content die Zähne ausbeißen wollen. Und warum sollen die das nicht dürfen? Warum sollen die kein Spiel dafür haben? Jetzt haben sie endlich eins und jetzt sind sie glücklich damit und das ist doch alles okay. Alles in allem will ich euch eigentlich nur sagen, hört niemals auf, euch eure eigene Meinung zu bilden. Und hört um Gottes Willen nicht auf Leute, die euch ihre eigene Meinung aufzwingen wollen, auf Biegen und Brechen. Aber hört auf damit, eure Meinung anderen aufzwingen zu wollen, denn auch sie haben ein Recht auf ihre Meinung. Und ich bin extrem stolz auf euch, weil ihr noch in der Lage seid, euch eure eigene Meinung zu bilden. Denn ihr habt das, was unserer Gesellschaft meiner Meinung nach heutzutage fehlt. Hirn.
Ey, sag mal, was fällt dir eigentlich ein, hier so eine Welle zu machen? Für wen hältst du dich eigentlich?
Horst.
Jo?
Ich bin deine Mutter.
No!
Oh, jetzt ist meine Strumpfhose verrutscht.
Ja, der Mats ist heute ein bisschen am Wasser gebaut, findet ihr nicht? Wir sind alle Freunde, ich bin so stolz auf euch und danke. Ja, das Ding ist folgendes. Grundsätzlich darf man natürlich die Aussage von Matthias ganz dick unterstreichen. Aber was man nicht vergessen darf, ist, dass das nicht einseitig funktioniert. Ja? Jeder hat ein Recht auf seine Meinung. Und die Frage ist halt nur, was ist Meinung und was ist Flamerei? Da muss man differenzieren. Und das fehlt mir bei Matthias in seinem Beitrag ein bisschen. Für mich klang das eher so ein bisschen, no offense, aber sehr populistisch irgendwie, was jeder hören will. So, ja? Von wegen, ja, ihr habt alle ein Recht auf eure Meinung, ich bin so stolz auf euch und sagt eure Meinung, soll auch jeder. Aber was ist denn mit den Leuten zum Beispiel, die, keine Ahnung, wenn ich ein neues YouTube-Video rausbringe, reingehen und Daumen runter machen? Ist das, ohne es gesehen zu haben, ist das auch eine Meinung? Fragezeichen? Ja? Nun ist nur ein Beispiel. Oder die Fanboys von irgendwelchen anderen Seiten sind irgendwie und generell alles schlecht finden und alles niedermachen in den Comments. Ist das auch deine Meinung? Eine faire Meinung? Ja, genau. Wo ziehe ich die Grenze? Was ist faire Meinung? Was ist ehrliche Meinung? Was ist irgendwie aufgrund irgendwelcher Fanboy-Sachen die Meinung? Ja? Leute, die sowas, ich meine, es hört sich schön an, was der Matthias sagt und wie gesagt, ich würde es ja auch so unterstreichen, das Problem ist nur, solche Leute sollten einmal im Leben irgendwie einen Tag meinen Job machen hier mit dem Blog zum Beispiel, dann würden sie das Ganze wahrscheinlich anders sehen. Wie geht man denn damit um? Ja? Ich habe ganz viele Leute gesehen in der Vergangenheit, die immer gesagt haben, ey, Stevino, was du machst, ey, es ist voll scheiße und jeder hat ein Recht, irgendwas zu sagen und so weiter. Und dann hatten die eine eigene Seite irgendwann und einen eigenen Blog und dann habe ich am eigenen Leib erfahren, dass die genauso die Comments gelöscht haben oder Sachen rausgenommen haben, weil es nicht anders geht. Ja? Das ist halt die Sache. Und Meinung ist okay, jeder darf seine Meinung sagen, aber das Netz bietet einfach so viele Verlockungen, gerade aufgrund der Anonymität, dass Meinungen auch ganz schnell irgendwie zu Hetzteraden oder Flamereien oder so weiter verkommen. Ja? Und viele Leute haben ja kein Problem, ihre Meinung zu sagen und ja, betonen ja auch immer, dass es ihr absolutes Recht wäre und sie hätten ja eine Meinung. Aber im Umkehrschluss, im selben Poll steht dann wiederum irgendwie, dass, ja, sprechen sie einem selbst die Meinung ab. Ja? Wir kennen das ja irgendwie. Jeder, der nicht meiner Meinung nach im Netz ist, ist ein Kacknub und hat keine Ahnung. Ne? So läuft das oft. Ja? Das heißt, wenn ich jetzt hier mit Diablo meine Meinung sage, dann ist es natürlich totaler Bullshit, weil die eigene Meinung ja viel mehr wert ist in diesem Fall. Ja? Und so wird das auch rübergebracht. Ja. Also viele Leute können halt, sind nicht in der Lage, irgendwie das zu differenzieren und das zu unterscheiden und können nicht nur ihre Meinung posten, sondern müssen auch immer im gleichen Atemzug auch die Meinung des anderen quasi niedermachen. Ja? Und das ist dann wieder ein bisschen problematisch, finde ich. Wenn alle nur ihre Meinung schreiben würden, ja, dann wäre das alles kein Problem. Aber wir haben ja schon so oft drüber diskutiert, dass es für euch wahrscheinlich auch langweilig ist. Ich wollte das nur mal ganz kurz kommentieren, weil ich das so nicht stehen lassen kann, weil mir das ein bisschen zu schwarz-weiß gemalt war, was der liebe Matthias da heute von sich gegeben hat. Aber das muss auch erlaubt sein, wenn er das so sagen darf, darf ich das ja auch sagen. Das ist zumindest seine Aussage. Gut, liebe Leute, nächste Woche in alter Frische, bedenkt bitte, am Freitag Late Game mit der vollen Bagage, mit Empox, mit Maldrick, mit Swalls. Wobei der relativ inaktiv geworden ist. Dem scheint Diablo auch nicht mehr so zu gefallen. Keine Ahnung. Auf Just Diablo kommt auch nicht mehr so viel von dem. Keine Ahnung, was mit dem ist. Weiß ich nicht. Ansonsten, liebe Leute, haben wir Samstag große Premiere im Netz von Krümmer vs. Über 2. Wird euch gefallen. Zumindest den richtigen Fans. Bin ich mir hundertprozentig sicher. Ja. Nächste Woche geht auch die EM los und so weiter. Dienstag, denkt daran, in Bremen. Ich sag's nochmal, Intor, Hermann-Ritter-Straße, 18 Uhr. Stevenio bitte anfeuern, alle Bremer Community-Mitglieder, wenn ihr es irgendwie einrichten könnt. Und ansonsten war es das für diese Woche, liebe Leute. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Es soll ja Mitte der Woche wieder besseres Wetter werden, wollte ich gerade sagen, vor allen Dingen hier im Norden. Und ja, dann sieht die Welt auch wieder ganz anders aus in diesem Sinne. Danke, dass ihr dabei wart heute. Ich bin euer Stevenio. Wir hören uns nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Stevenio Talk.